Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Hallo, liebe Zuhörer, zur neuesten Folge der Privatpiloten-Lounge. Ich bin heute nicht ganz alleine da, aber der liebe Fritz, der lässt sich heute entschuldigen. Der ist auf einem Feuerwehreinsatz. Ich hoffe, du passt auf dich auf, Fritz. Bei mir habe ich einen Henrik, auch bekannt als Pilot Sky Magic. Wir nehmen jetzt zum zweiten Mal auf, zumindest meine Hälfte, weil ich es nicht geschafft habe, ohne meinen Co-Moderator hier ordentlich auf den Record-Knopf zu drücken. Aber Henrik hat gesagt, ja komm, das machen wir nochmal. Und ich finde das auch wichtig, weil Henrik hat echt eine spannende Geschichte für euch dabei. Von daher, Henrik, erstmal schön, dass du da bist und bereit für die zweite Runde.
Ja, voll klar. Schön, dass ich eingeladen worden bin und hier sein darf. Und ich bin bereit für die zweite Runde.
Ja, ich habe schon erzählt, wir kennen uns ein bisschen. Und zwar haben wir uns früher über Instagram so ein bisschen lose mal hin und her geschrieben. Und dann warst du letztes Jahr mit uns in Italien. Da haben wir uns näher kennengelernt. Ich habe dich hauptsächlich als ULer kennengelernt. Ne? Du warst mit deiner FK-14 da. Ein cooles Flugzeug übrigens. Und dann sind wir ein bisschen ins Quatschen gekommen und du hast letztens auch erzählt, dein Werdegang ist eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, nicht untypisch. Also es gibt Leute, die das Gleiche gemacht haben. Aber man hört so häufig im Internet, ja, so wenn du fliegen willst und PPLA, das kostet so viel, 20.000 Euro, na, na, na. Und es gibt ja auch einen anderen Weg und den bist du gegangen und da wollten wir heute mal drüber quatschen. Aber bevor wir da einsteigen, stell dich doch am besten mal selber vor.
Genau, also wie gesagt, schön, dass ich da sein darf. Ich hoffe, dem Fritz geht's gut soweit, hätte ich es heute auch gerne gesehen. Wie du gesagt hast, mein Name ist Hendrik, bekannt aus Instagram, Pilot-SkyMagic, Himmelmagie. Wobei bekannt auch ein großes Fragezeichen ist. Also ich habe den Account damals gemacht, um einfach meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, meine Touren, die ich so mache, einfach mit anderen Leuten zu teilen. Es gibt viele Leute, die sagen immer so, ja, was machst du da überhaupt und wie, du warst da im Ausland, zeig mal ein paar Bilder oder Videos. Und ich habe mir einfach vorgenommen, das Ganze online zu stellen, auf einem öffentlichen Account, sodass jeder, der interessiert ist, Lust drauf hat, an diesen Reisen zumindest mit Bild und Ton mitzumachen, die Chance hat, dort einfach zuzugreifen. Und deswegen auch Himmelsmagie, weil jeder, der schon mal diesen Fliegervirus in sich hatte, weiß, man kommt dann nicht mehr los davon. Das ist wie eine Sucht. Und ich versuche einfach diese Magie, die man so in der Luftfahrt dementsprechend mitbekommt, wenn man da oben ist, über den Wolken, neben den Wolken oder der Sonne entgegenfliegt, einfach mitzuteilen.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Das stimmt. Du hast das Stichwort gerade genannt, der Fliegervirus. Wie hat der dich denn erwischt?
Eine sehr witzige Geschichte. Also 2009 war das ungefähr, haben wir in Bad Neustadt an der Saale, war ich der Betriebsleiter von einer großen Gastronomie und damals mussten wir den Heizung- und Lüftungsbauer einbestellen und einer von denen war dementsprechend auch Pilot bei uns im Verein in Bad Neustadt an der Saale und hat dann zu uns gesagt, wie schaut's denn aus? Ihr könnt gerne mal vorbeikommen, wir können gerne mal einen Rundflug machen und können einfach aus der Luft ein paar Bilder machen für uns als Erinnerung und einfach auch mal ein bisschen die Ruinen zeigen, weil wir alle, die dort gearbeitet haben, relativ neu dort waren. Dieser Einladung sind wir natürlich sehr dankenderweise nachgekommen und sind eines Sommers dort hochgefahren und wurden dort schon von einer DR-400 erwartet in einer Speziallackierung und haben uns dafür reingesetzt mit Kameras, mit Handys und sind losgeflogen. Man muss wissen, an dem Tag war es ein bisschen thermischer, also es war schon ein bisschen ruppiger, hat gewackelt, aber wir haben uns sehr sicher und aufgehoben gefühlt. Und sind dann dementsprechend ein bisschen über die Rhön geflogen, über die Stadt Bad Neustadt und haben dort Luftbilder und Videos aufgenommen. War sehr interessant. Wir hatten auch noch einen Verein gehabt, der jetzt auch erwartet mit einem Segelflugzeug. Und hat dann gesagt, so, ich zeige euch jetzt mal das richtige Fliegen. Komm, steig mal ein. Und dann haben wir einen F-Schlepp gemacht, also sprich Flugzeugschlepp mit einem Flugzeug. Und hat uns dann in die Luft gezogen. Und wie gesagt, es war thermisch an dem Tag, also ein bisschen Thermik geflogen. Und ich muss auch gestehen, mir wurde ein bisschen schlecht. Also so viel schon mal im Voraus, spoilere ich schon mal. Auch wenn jemand in den ersten Stunden schlecht wird, man kann trotzdem das Fliegen lernen, ist kein Problem. Ja, und wie es halt so ist, ein Segelflieger, der will halt auch mal zeigen, was er so kann. Also habe ich mit meinem Leben schon abgeschlossen. Genau. Und ja, es war auf jeden Fall sehr interessant und habe gedacht, okay, das war jetzt einmal und nie wieder. Aber nicht jetzt wegen dem Flug per se, sondern einfach, es war einfach interessant. Und ja, uns wurde angeboten, dass wir zu jeder Zeit gerne wieder an den Flugplatz fahren können, wenn wir möchten, besuchen können, aber auch mal mitfliegen. Und wie es so ist, ich habe ja gesagt, der Fliegervirus, man lässt das ein bisschen sacken, man guckt sich die Bilder, die Videos wieder an und sagt so, eigentlich war schon ziemlich geil. Und fast auf den Tag genau ein Jahr später habe ich wieder Segelflugzeuge am Himmel gesehen und habe mir gedacht, ich glaube, heute ist der Tag X gekommen, wo ich da mal hochfahre und schaue mir das Ganze mal an. Und dort stand zu dem Zeitpunkt Fande Windenstadt statt und hat der liebe Fabian, der jetzt auch bei uns im Verein eben ist, in dem ich bin, hat dann gesagt, komm, setz dich mal rein, ich zeig dir mal das Segelfliegen. Ich meine, ich kann zwar schon, aber jetzt vom Windenstart her eben nicht dieses von 0 auf 100 in 3 Sekunden, Formel 1, das haut schon rein. Mhm. Dementsprechend habe ich mich reingesetzt und wir haben so eine Ausklinkhöhe von 250 bis 300 Meter. Jetzt kann man sich vorstellen, da ist nicht viel Platz. Das heißt, man geht relativ schnell wieder an die Position, Gegenflug, Querflug, Innerflug. Und ja, die Luft war dort ruhig, es war sehr bedeckt an dem Tag. Dementsprechend saß ich da drin wie im Bus, wie im Zug, also es war wie auf Schienen fliegen. Und er hat das so souverän und so gut gemacht, so professionell, dass ich dachte, also ich glaube, das kann ich auch lernen. Und dementsprechend habe ich mich dann informiert, habe dann im Verein mal gesagt, du, ich möchte auch gerne fliegen, das ist ja einfach, in Anführungszeichen. Da war ich auch so ein bisschen naiv, habe gedacht, das kriege ich auch hin, ne? So ein bisschen steuern, ein bisschen links, rechts, hoch, runter, das kriegt man schon hin. Und so bin ich zur Fliegerei gekommen 2009.
Mhm. Und wie ging es dann für dich weiter? Bist du zur Flugschule gegangen oder hast du das dann im Verein gemacht?
Genau, also das war damals eine gute Überlegung. Also natürlich, jeder weiß, Flugschule kommerziell, die verdienen damit Geld, die müssen ihre Brötchen damit verdienen. Dementsprechend ist der Preis auch ein bisschen höher, wobei das auch immer eine Frage ist. Im Verein dauert alles ein bisschen länger, ist aber eventuell günstiger. Wobei, wenn man jetzt auch sagt, man braucht vielleicht im Verein so 2-3 Jahre, sagt man plus minus. Es kommt immer darauf an, wie hoch motiviert der Schüler ist, wie viel Zeit er auch hat, wie das Wetter mitspielt. Vor allem die Theorie ist immer so ein Thema. Vielleicht kommt das Geld dabei raus, ne? Ich habe dann, oder unser Verein hatte damals mit der Wasserkommission so eine Art Kooperation. Das heißt, es gibt beim Segelfliegen ja diesen A-B-C-Schein, kann man sagen. Also A stand damals für den ersten Alleinflug mit 3 Platzrunden. Und es gab eine feste Summe, die haben sie leider jetzt nicht mehr, aber hat man damals Summe X überwiesen und konnte 40 Starts, da war alles da drin, all-inclusive, Airflaps. Und die haben dann beworben, innerhalb von 2 Wochen vom Fußgänger zum Piloten, zum Soloflugpiloten.
Nicht schlecht.
Und das habe ich dann oben angefangen, habe mich da angemeldet. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung gehabt. Dann geht man erstmal zum Arzt, habe dann mein Medical 2 gemacht damals und alles, was man eben machen musste. Habe dann meinen ersten Tag gehabt, war ganz aufgeregt, wie es halt jedem so ging. Und muss auch gestehen, die ersten 20 Flüge von diesen 40, da wollte ich wieder aufhören. Weil so einfach wie beim Fabian, wo ich hinten drin saß, auf Schienen fliegen, so war es dann nicht. Also ich habe das irgendwie mit den dreidimensionalen Raum, hoch, runter, links, rechts, schräg und du musst da das machen und jenes machen. Und ich so, was? Ich habe hier 2, was? Also ich saß da hinten drin, hab gehört, vorne saß ich drin, hab gehört, als ob ich das jemals hinbekomme. Jetzt war es nun mal so, dass ich mit dem 30. Start auf einmal solo geflogen bin. Also mein Fluglehrer hat ein 4-Augen-Prinzip gemacht, hat sich ein anderer Fluglehrer eingesetzt und sind mir 2 Platzrunden geflogen und hat gemeint, so, ich steige jetzt aus und du machst jetzt alleine. Und ich gucke ihn so an, dass du, okay, wo ist denn die versteckte Kamera? Ich soll jetzt alleine da fliegen. Ich bin noch nie alleine gelandet. Ich habe das ja immer gemerkt, dass da immer ein bisschen hinten so ein bisschen Druck drauf ist. Er so, doch, du machst es alleine. Und wie gesagt, wie ich so naiv war, habe gemerkt, okay, Challenge accept. Habe mich schon verabschiedet, habe gesagt, schönes Leben noch. Also war ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte so, das kriegst du doch niemals hin. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn die beiden sagen, du kriegst es hin, ja, okay. Bisschen no risk, no fun, habe ich mir gedacht. Und habe dann mit meinem 31., 32. Start habe ich dann meine Soloflüge gehabt und habe mich da freigeflogen. Und ja, dann habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut, habe mit dem Verein auch viel gesprochen, habe festgestellt, okay, natürlich kostet das ein bisschen Geld, wenn ich das weiter an der Wasserkuppe mache. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt damals. Und habe mich dafür entschieden, das an der Wasserkuppe weiterzumachen, komplett durchzuziehen. Und klar hat das dann so eine X gekostet. Aber damit habe ich dann auch gerechnet und habe dann in 3/4 Jahr habe ich dann meinen Segelfluglizenz gemacht. Ich hatte dann ungefähr 60, 65 Starts gehabt. Das ging wirklich rucki-zucki ganz schnell. Über Winter Theorie gepaukt, Theorieprüfung bestanden und dann ging es schon los mit Überlandeinweisungen. Überland geflogen, das war auch sehr harakiri. Da bin ich einfach losgeflogen, ganz naiv, gar keine Ahnung gehabt. Einfach mal machen. Und dann war ich fertig. War ich ein richtiger Pilot, Segelflugpilot.
Nicht schlecht, also in einem 3/4 Jahr Segelflug zu machen, das ist bestimmt nicht die Norm, würde ich sagen. Die meisten machen es sowieso im Verein, da dauert es länger, wie du schon gesagt hast. Und im Dreivierteljahr, da muss natürlich auch alles passen mit Wetter, mit dem richtigen Zeitpunkt für die Theorie und so weiter. Aber also trotzdem Respekt, da musst du wirklich dabei gewesen sein und eigentlich jedes Wochenende da am Fliegen gewesen sein oder auch unter der Woche natürlich.
Ja, so war es
auch. Ist ja auch der Vorteil an der Flugschule, ne?
Ja. Genau, das ist der Vorteil an der Flugschule. Die, wie gesagt, die machen das kommerziell, die leben davon. Und ich bin tatsächlich jeden fliegbaren Tag bin ich da hochgefahren, auch wenn ich Nachtschichten hatte, da war ich schon komplett verstrahlt. Aber ich habe gesagt, ich möchte das unbedingt. Also das war mein größter Wunsch. Ich wollte das so schnell wie möglich auch schaffen. Und mein Glück war wirklich, wie du sagst, zeitlich, dass der Winter kam. Dann gab es dort oben einen Kompaktkurs. Den habe ich durchgezogen, habe dann diese Apps, diese ganzen Fragen durchgesuchtet ohne Ende. Und ab April, ab dem ersten Flugtag, ging es schon los und bin geflogen. Und dann hatte ich dann, ich glaube, im Mai oder Juni war da meine Prüfung gewesen, wie du sagst. Also klar, der Verein hat dafür andere Vorteile. Ja. Du hast dann dieses Abends miteinander sitzen am Lagerfeuer, grillen, Austausch. Man spielt Spiele zusammen, man guckt Filme zusammen, man zeltet zusammen. Und die meisten Vereine veranstalten ja solche Fluglager, wo man 2-3 Wochen zusammensitzt, auch wir in Bad Neustadt. Und da geht dann auch schon einiges. Also diese 2 Wochen, die ich oben an der Wasserkuppe gemacht habe, sind bei uns am Verein oder in jedem anderen Verein, die das machen, auch möglich. Also wenn das Wetter passt,
genau. Also, so war das bei uns auch. Also mein ersten Solo habe ich damals in Küritz gemacht. Ich habe in Hameln Segelflug gemacht, aber wir waren immer in Küritz bei Berlin. Und dort habe ich dann so viele Stunden gesammelt, dass ich da mein Solo gemacht habe. Ja. Also wie du es sagst.
Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also man muss jetzt nicht unbedingt in der Flugschule sein, um dort das Geld auszugeben, sondern im Verein ist es auch schön. Vor allem, gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist, man wird einfach erwachsen und reif, weil man sehr Verantwortung übernimmt dort und man halt das soziale Miteinander hat. Ja. Also es gibt natürlich auch Tage, wo man am Boden sitzt und in den Himmel guckt und nicht zum Fliegen kommt, aber es gibt auch wieder Tage, da ist man halt eben dran und fliegt dann selbst. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und jetzt letztendlich, wenn ich überlege, wenn ich jetzt im Verein 2-3 Jahre brauche, ich habe ja trotzdem auch Beiträge, ich habe trotzdem auch noch Arbeitsstunden, am Ende kommt es auf plus minus null. Man kann es so ein bisschen strecken und hat halt eben dieses Vereinsleben. Also beide Möglichkeiten ganz sind genau. Toll. Und ich habe auch beide schon miterlebt und auch beides funktioniert.
Mhm. Ja, wie ging es denn dann nach der PPLC, hieß es ja wahrscheinlich bei dir noch, jetzt heißt es ja SPL, für dich dann weiter?
Es hieß sogar damals, glaube ich, sogar noch GPL, Glider Pilot License. GPL,
okay, die kenne ich noch gar nicht. Bei mir war es noch die PPLC.
Ja, also PPLC kenne ich auch noch, aber GPL hieß es, glaube ich, damals, als ich es gemacht habe. Okay. Ja, also ich war dann fertig, war ausgebildet, bin dementsprechend dann an so einem örtlichen Verein beigetreten als Mitglied und ich war immer noch naiv und habe gesagt, alles klar, ich habe jetzt die Lizenz, einfach mal einsteigen, losfliegen und einfach mal gucken, was passiert. Und bin dann bei uns die ersten, ich glaube, mein erster Flug war sogar schon Strecke. Das war nicht weit, aber ich bin schon Strecke geflogen. Also ich war mir einfach irgendwo hingeballert, Thermik, gib ihm, ohne dass ich überhaupt wusste, ob mich jemand abholen kann. Ich hatte kein Auto mit Anhänger, also mit Kupplung, das heißt mit Anhängerkupplung. Das heißt, mich hätte nicht mal jemand abholen können per se, außer hätte sich jemand gefunden. Und so waren auch die nächsten Wochen und Monate. Also das war ein bisschen naiv, muss ich zugeben. Im Nachhinein hätte man vielleicht ein oder andere ein bisschen besser organisieren können. Habe auch schon meine Flüge gemacht, wo ich schon 350 bis 400 Kilometer geflogen bin. So ein kleines Mini-Dreieck. Da war ich schon stolz drauf. Und ja, einmal wäre es auch schief gegangen, in der Nähe von Coburg. Da war ich dann auf 250 Meter. Und jeder, der ja Segelfliegen kennt, weiß, wenn man die Entscheidung zur Außenlandung getroffen hat, soll man sie auch durchziehen. Ich habe gesagt, nee, der 0,2 Meter Bart, den nehme ich noch mit und habe mich dann irgendwie nach Hause geschleppt. Und je näher ich nach Hause kam, desto besser lief es, also bin ich noch weiter geflogen. Also selbst das hat mich jetzt nicht unbedingt davon abgehalten, weiter zu fliegen an dem Tag. Aber ich hatte genau die Fehler gemacht, wo ich immer sage, mach das nicht. Also ich hätte abends noch arbeiten müssen, ich hatte Zeitdruck gehabt. Wie erwähnt, kein Auto mit einer Anhängerkupplung, kein Anhänger da. Das heißt, ich hätte im Verein anrufen müssen, bitte kann mich jemand abholen. Ich habe schon gesehen, wie ich da auf dem Feld bin, das Flugzeug irgendwie abrüste, mir böse gebe, ein paar Kisten Bier spendieren muss. Aber es hat alles,
gehört, ja.
Genau. Und dann bin ich die nächsten 3-4 Jahre bin ich dann ganz normal ein bisschen geflogen. Für mich war immer klar, Segelfliegen ist genau das, was ich machen möchte. Ich werde nicht mehr machen, weil es eben auch so ein Kostenfaktor ist, auf den wir ja später auch noch zu sprechen kommen. Heißt, ich habe gedacht, okay, wenn ich mir so 3-5 Mal im Monat das gönne, dass mich ein Flugzeug in die Luft zieht, auf eine gewisse Höhe und ich gleich einen Thermikbad erwische, dann fliege ich so meine 4, 5, 6, 7 Stunden. und sammle natürlich meine Erfahrungen, habe die schönen Aussichten und habe niemals gedacht, dass ich jemals Motor fliegen möchte, weil das einfach doch unbezahlbar ist. Das ist auch elitär, kann sich doch kein Mensch leisten. So waren zumindest meine Gedankengänge damals. Und habe dann berufsbedingt damals, bin ich mal 3-4 Jahre nicht so wirklich aktiv geflogen. Ich war mal kurz in Giebelstadt und an Würzburg im Verein gewesen und hatte so ein bisschen mehr oder weniger dann so eine kleine Pause gehabt.
Mhm. Und aber in der Pause bist du schon noch geflogen, so hast das irgendwie noch aktiv gehalten, deine Lizenz.
Genau, ich habe sie aktiv gehalten und ich hatte einen Kollegen gehabt, den ich unbedingt auch das Fliegen zeigen wollte und habe dann in der Wasserkuppe. In Würzburg habe ich dann nochmal Vollgas gegeben, um ihn dann mitzunehmen zu können, um ihm das Erlebnis auch mal mitgeben zu können. Und genau, also ein bisschen was bin ich geflogen, habe einfach Lizenz erhalten.
Okay, gut. Na gut, das hat, glaube ich, auch viele von uns, dass sie mal so eine Zeit haben, dass einfach ein bisschen weniger geflogen wird, dass man so auf Mindeststunden kommt. Ich meine, gerade bei den jetzigen 12 Stunden in 2 Jahren, das ist eigentlich nichts. Von daher kennt das wahrscheinlich auch jeder, vor allen Dingen die Leute, die gerade so frisch von der Lizenz kommen, ne, die Stunden geschrubbt haben ohne Ende und auf einmal gibt es nicht mehr diesen Druck und man fällt in so ein kleines Loch.
Das stimmt,
Wie ging es dann für dich weiter?
Ja, also ich habe ja gesagt, ich werde niemals Motor fliegen. Habe ich auch erstmal so ausgehalten und eingehalten. Allerdings hat mich dann vor circa 7 Jahren ein Kollege mitgenommen nach Aschaffenburg zum Pizzaessen. Ich bin in so einem Motorsegel gewesen, TMG-Lizenz braucht man dafür. Und sind wir in diese, ich nenne es immer Mofa der Lüfte, ohne dass ich jetzt runterreden möchte. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, macht auch mega Spaß. Sind wir in dieses Mofa eingestiegen und sind dann nach Aschaffenburg geflogen. Und jetzt muss man sagen, weil ich dachte so, ja, wie fliegen wir ganz schnell nach Aschaffenburg zum Pizzaessen? Ja, die Pizza war sehr lecker, war auch sehr Prestige, dass man mit einem Flugzeug dann einfach dort landet und einfach Pizza isst, einsteigt, wie er losfliegt. Und ich weiß nicht, warum, mich hat das auch imponiert, da standen dann halt die Familie mit ihren Kindern und die haben halt auf uns aufgeschaut. Guck mal, da kommt ein Flugzeug und oh, wie geil, die steigen jetzt da ein und fliegen los. Es war irgendwie für mich so ein bisschen auch stolz erfüllt. Also es war irgendwie auch so für den kleinen Kindern so eine Art Vorbild zu sein, dass wir jetzt quasi diesen Kindern, dass diese Träume, man hat richtig diese Träume in den Augen gesehen. Mhm. Und ja, jedenfalls, wenn man weiß, von Bad Neustadt-Saale nach Aschaffenburg zu fahren, ist ungefähr ein Weg von 1,5 Stunden. Man muss über den Main-Spessart fahren, sehr kurvenreiche Strecke. Mhm. Und mit dem Flugzeug waren wir ungefähr 30 Minuten unterwegs. Das ist ja schon cool, eine Drittel der Zeitersparnis. Einfach so der Head-Luftlinie entlang ballern. Und da habe ich mir gedacht, okay, du hast gesagt, du willst niemals Motor fliegen, aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Ich war zum Zeitpunkt, das war quasi mein Pech, war ich an der Wasserkuppe mal wieder und habe dort Gleitschirmfliegen gelernt oder zumindest am Anfang angefangen zu lernen, habe schon meine Theorieprüfung bestanden und habe die ersten Höhenflüge gemacht, habe allerdings dann auch gesagt, es ist mega geil, macht auch mega Spaß, aber ich fühle mich in der geschlossenen Kanzel einfach viel wohler als jetzt so die Gleitschirmfliegen. Also das hat seine Daseinsberechtigung und ich sehe da auch Bilder von anderen Kollegen von mir. Mega cool, spannend, macht Spaß, aber für mich war es halt einfach nichts. Ja. Also so hat er in der Fliegerei jeder seine Nische. Und da hat mich dann der damalige Ausbildungsleiter von der Wasserkuppe mal wieder gesehen, hat gemeint, ja du hast doch mal Interesse gezeigt, TMG, Motorsegler. Ich habe da zufälligerweise auch gerade einen Lehrer da. Komm doch heute Nachmittag mal vorbei.
Ganz zufällig.
Genau, komm doch heute Nachmittag mal vorbei und wir fliegen eine Runde. Ja, und dann habe ich halt meinen intrapersonellen Konflikt gehabt, habe überlegt, Moment mal, du hast gesagt, du willst ja niemals Motor fliegen, das lass mal. Das Problem ist, am nächsten Tag war ich wieder da und am nächsten Tag kam wieder der Ausbildungsleiter und gemeint, du warst ja nicht da, komm jetzt. Also hat mir dann den Fluglehrer auch schon vorgestellt namentlich und ich habe gemeint, okay, einfach auch Respekt und dass man es einfach mal sich angeschaut hat, komme ich da vorbei, setze mich rein. Naja. Der Lehrer hat damals wohl alles richtig gemacht, weil er hat mich so arg gepusht, hat gemeint, du bist ja hier der geborene Flieger und das ist genau dein Richtiges und sowas. Und ich so, okay, alles klar, okay, ihr habt mich jetzt. Wo muss ich unterschreiben? Ich mach das. Und dann habe ich ganz normal als Segelflugpilot dann den Aufstieg gemacht zum TMG. Mhm. Und das war jetzt nicht viel. Also jetzt braucht man circa 6 Stunden, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, den Aufstieg zum TMG. Mindestens zumindest. Und fliegt da viele Platzrunden. Das war eine Superdimona, sehr schönes Motorsegler-Flugzeug. Und wer eine Superdimona kennt, weiß, das ist mehr Motorflugzeug als Segelflugzeug. Hochmodern, hat richtig Spaß gemacht. Also habe ich dann schon mal gegen meine erste Regel, niemals Motor zu fliegen, weil es ja viel zu teuer ist, in Anführungszeichen, verstoßen. Man muss wissen, bei uns im Verein, wir haben einen Falken, Holzflieger, solide, macht auch Spaß. Und wenn man unter 50 Euro die Stunde fliegen kann, habe ich dann natürlich schnell hochgerechnet, okay, beim F-Schlepp brauchst du auch so ein, zwei Schlepps eventuell, sind so 25, 30 Euro, vielleicht 40 Euro mal zwei. Also bist du auch deine 50 bis 80 Euro los. Mhm. Und mit dem Motorsegler kannst du dir ja mal gönnen, dass du einfach mal sagst, okay, du fliegst jetzt auch mal nach Aschaffenburg zu Pizza essen, wieder zurück, ist eine Stunde, bist du fast dasselbe los wie beim Segelfliegen ungefähr. Also habe ich zumindest gerechnet. Und ja, und so bin ich dann halt in die motorgetriebene Fliegerei gekommen mit dem kleinen Mofa. Wie gesagt, nochmal, die Superdimona ist ein echt ein schönes Flugzeug und hat auch richtig Spaß gemacht. Und habe dann auch wieder an der Wasserkuppe, einfach weil ich die Kuppe kannte und damals davon überzeugt war, auch dort oben dann den TMG gemacht, die TMG-Berechtigung. Mhm. Und auf einmal stand ich da und hatte jetzt auf einmal neben dem Segelflug doch eine Lizenz, um ein motorgetriebenes Flugzeug, auch wenn es ein Motorsegler ist, dass ich fliegen durfte.
Mhm. Bist du dann dabei geblieben oder hast du gesagt, oder wir wissen ja, dass du jetzt mindestens mal UL fliegst,
hat man genau. schon gesagt. Hat ja schon gespoilert.
Das heißt, du bist nicht dabei geblieben, aber bist du länger dabei geblieben oder hast du dann gesagt, so jetzt aber auch richtig?
Also ich habe dann ungefähr 1,5 Jahre, 2 Jahre bin ich mit diesem Falken dann, mit dem Motorsegler durch ganz Deutschland geballert. Also ich wusste noch nicht genau, was mein Ziel ist, muss ich gestehen, am Anfang zumindest, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Also ich hatte dann auch einen Piloten, der sehr viel mit mir gemacht hat, hat mir sehr viel gezeigt. Und wir sind dann erstmal Nachbarsplätze abgeflogen, so wie ich es auch jedem empfehlen würde, nachdem man Lizenz hat, erstmal die Nachbarsplätze abfliegen, die gewohnte Umgebung, die Kollegen dort auch mal besuchen, dass man einfach auch mal Hallo sagt, hier sich vorstellt und dann seinen Radius immer erweitern. Aber ich würde nicht sofort irgendwo jetzt sagen, okay, ich fliege jetzt an die Küste zur Nordsee, sondern erstmal wirklich im kleinen Radius bleiben, Erfahrungen sammeln. Und das habe ich dann gemacht, bin sehr viel hier in der Umgebung rumgeflogen. Die ersten, ich glaube, 20, 30 Starts, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden man brauchte, ging es darum, dass ich immer mal Gäste mitnehmen durfte, wobei das war ein Missverständnis, weil als Segelflugpilot, der schon eine Gastflugberechtigung hatte, hätte auch sofort ein Motorsegler welche mitnehmen können, aber ich wollte doppelt gemoppelt einfach sicher haben und bin an einem Tag, ich weiß noch, an einem Tag 30 Starts gemacht, also gestartet, gelandet, die ganze Zeit. Und in diesen 1,5 Jahren, 2 Jahren habe ich dann irgendwie um die 100, 150 Stunden auf diesen Motorsegler weggeballert. Also die Leute haben schon gedacht, okay, du wirst immer mal ein bisschen ruhiger werden. Es ist aber schlimmer geworden. Also ich bin nicht ruhiger geworden, sondern es war schlimmer. Also ich habe gedacht, ja, am Anfang, du fliegst erst mal eine Zeit lang, bis der irgendwann aus der Nase raushängt. Nee. Nachdem man sich vor diesem, ich sag mal immer mit Verlaub, mit Respekt, diesen Kirchturmflügen dann verabschiedet hat und sagt so, nee, ich möchte aber jetzt ein bisschen die große, weite Welt, in dem Fall Deutschland, kennenlernen. Und bin dann halt immer mal Richtung Osten geflogen, Richtung Chemnitz. Und dann war ich dann halt irgendwann auch in den Bergen und in Speyer und habe mich langsam so rangetastet und habe dann gesagt, das macht richtig viel Spaß. Und wie gesagt, hatte da viele Kollegen. Also zu zweit fliegen macht sowieso viel Spaß. Kann sich aus Erfahrungen austauschen. Und habe da sehr viel gelernt, auch mitbekommen. Und war bei den ersten Fly-Ins und es hat mich halt einfach gepackt. Also es wurde, wie gesagt, jeden Tag schlimmer, als dass es weniger wurde. Und irgendwann habe ich mich an die Wurzel wieder zurückgeändert, als ich noch ein kleiner Segelflieger war und habe gedacht, ich werde niemals Motor fliegen. Und habe mir gedacht, okay, wie schaut es denn eigentlich aus? Möchtest du nicht selbst auch mal Segelflugzeuge in Luft schleppen? Mhm. Ich fand das immer spannend, weil so viele Starts und Landungen und aus Landungen aus ungewohnten Positionen als F-Schlepp-Pilot macht man halt nie wieder. Oder macht man eigentlich, insgesamt ja nicht. Und da ging es mir gar nicht darum, dass ich jetzt hier kostenlos fliegen darf oder dass andere Leute das bezahlen. Es ging mir erstens darum, dass Segelflugpiloten zu jeder Zeit, weil ich da sehr dienstlich sehr flexibel war und konnte zu jeder Zeit auch unter der Woche immer schnell einen Schlepp machen, dass die Luft kommt, dass ich das ermögliche. Aber auch, wie gesagt, durch dieses ganze Starten, Landen und Landungen aus ungewohnten Positionen, weil man ja in der Regel keine Platzrunde fliegt, man muss ja nach Ausklinken relativ schnell wieder landen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der nächste Step, den ich machen möchte. Was muss ich dafür tun? Ich meine, es gibt für TMG auch Schleppberechtigungen. Aber wenn man jetzt in die weite Welt schaut, gibt es nicht so viele Vereine, die jetzt ein TMG haben, wo man schleppen kann. Ja. Bei uns war die DR-400, mit der ich dann schon 2009 geflogen bin, immer noch im Verein. Also habe ich gedacht, okay, warum soll ich nicht wirklich richtig zurück zu den Wurzeln gehen und dort, wo ich angefangen habe, meinen ersten Gastflug gehabt habe, nicht weitermachen. Mhm. Und dann habe ich mich da informiert. Das hat mir auch keiner so wirklich gesagt, muss ich sagen. Deswegen machen wir auch heute diese Veranstaltung, dass ich ein bisschen daraus erzählen kann. Wie gibt es die Möglichkeit, weiterzumachen? Und da habe ich gesehen, wenn man mindestens 21 Stunden auf dem TMG hat, das hatte ich ja gehabt damals, und noch so ein paar andere Voraussetzungen, dann kann man ja auch den Lappel-Lizenz machen, Lappel A. Okay, hab mich informiert. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch einen Motorfluglehrer bei uns, den Stefan, der ist auch bei der Lufthansa, fliegt dort und ist auch in Rostock-Lage als Fluglehrer tätig. Also habe ich gehört, auf jeden Fall ein souveräner Mensch, mit dem ich das auch gerne machen wollen würde. Hatte Gespräche gehabt, der ist sofort Feuer und Flamme, klar, das machen wir, komm. Noch mit einer DR-40 war das, mit Autopilot, schönes Flugzeug, kann ich nur sagen. Und dann kam der Tag X vor jetzt circa dann 6 Jahren, oder 5 Jahren, 6 Jahren, ich kann es zeitlich nicht mehr genau bestimmen, ich glaube 6 Jahre ist jetzt her, haben wir dann gesagt, okay, wir gehen jetzt auf die Lappe-Lizenz. Ja, wir brauchen mal mindestens 3 Stunden, 10 Starts mit einem Fluglehrer, 10 Solo. Ich weiß gar nicht, ob man noch Überlauf fliegen muss, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Mhm. Auch hier muss ich sagen, ich habe zwar in diesen 3, 3,5 Stunden habe ich gebraucht, geschafft, aber ich habe mich jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, also die 3 Stunden, 4 Stunden ist zu wenig. Wenn du vom Motorsegler kommst, auf so eine DR-40 umzuschulen, für mich persönlich, also das ist nur mein Rat, ich würde lieber 5 oder 6 Stunden machen, und viele souveräne oder seriöse Flugschulen sagen das auch, dass man mit 3 Stunden nicht hinkommt.
Was war da der größte Unterschied für dich?
Größer, schneller, mehr Technik. Und wir hatten bei der DR-40 sogar noch das Glück gehabt, dass du wenig verstellen musst. Also du hast jetzt keinen Mixer gehabt, wo du irgendwie jetzt was mixen musstest. Mhm. Und auch der Verstellpropeller, da war jetzt auch nicht viel. Da gab es nur eigentlich lauter und leiser, der Hebel. Und das Fliegen an sich, weiß ich, ist schwierig. Aber trotzdem hast du ein bisschen andere Technik. Es ist ein anderes Gerät. Du hast auf einmal viel mehr Masse, die du bewegst. Und ich meine, ich habe ja meine Prüfung bestanden. Aber der Prüfer hat natürlich das eine oder andere mir noch an die Hand gegeben, was ich noch üben kann oder auch soll. Und da habe ich festgestellt, dass es ein bisschen wenig ist. Also du fliegst auf einmal, dann dürftest theoretisch ab dem Moment, wenn du 10 Stunden nach Lappel hast, musst du ja noch 10 Stunden fliegen, bevor du Gäste mitnehmen darfst, fliegst dann auf einmal mit 4 Leuten theoretisch.
Und klar.
Und wenn du vom Motorsegler kommst, das ist halt trotzdem was. Also ich meine, es gibt sehr hochmoderne Motorsegler, Super Demona, wenn sie gut ausgerüstet ist. Es gibt aber auch alte Klappkisten, also wie zum Falke. Ja. Der ist dann halt ein bisschen älter, und wenn du 100 Stunden hast, würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich bin jetzt auf einmal jetzt ein Profi und kann auf einmal in den Eco-Bereich mitspielen. Also das ist schon, ich musste da auch schon meine Erfahrung sammeln, muss ich sagen.
Also ehrlich gesagt, ja, das sind alles andere Flugzeuge. Das ist ja selbst im Eco-Bereich, ob du jetzt eine Aquila, eine Cessna oder eine Piper fliegst oder eine Mooney oder eine Monanza, das sind ganz andere Geräte. Da würde ich auch nicht sagen, nur weil du PBLA hast, kannst du alle Flieger einfach einsteigen und losfliegen.
Richtig. Also das habe ich mir auch nicht angemaßt und habe dann auch selbst festgestellt, okay, du kannst die Kiste, du darfst die Kiste jetzt fliegen, aber so richtig können ist so ein großes Fragezeichen. Und nachdem ich ziemlich ehrgeizig zielstrebig bin, habe ich mir natürlich dann die Kiste so oft wie möglich rausgeholt. Natürlich, soweit es mir auch die finanziellen Mittel dann möglich war. Weil da spielen wir natürlich dann in einer anderen Preisklasse. Also es sind nicht mal 50 Euro wie für Motorsegler, sondern reden wir dann schon von 150 bis 200 Euro, je nachdem, was man da eben hat und ob es im Verein ist, und ne, kennt man ja alles. Und habe aber trotzdem versucht, daran mir zu arbeiten, weil ich wollte natürlich fliegen können. Und danach habe ich mich dann auf unsere DR-400 dann einweisen lassen, und das war wirklich, so hat sich der Kreis geschlossen für mich. Also für mich war das Kapitel dann, die private Fliegerei dann in Anführungszeichen abgeschlossen, weil jetzt hatte ich jetzt quasi dann gegen meine Regel damals, niemals motorgetriebene Flugzeuge zu fliegen, auf einmal doch ein Motor unterm Hintern oder besser gesagt vorne dann als Schub. Und ja, hab gerade jetzt bist du angekommen. Jetzt geht es daran, die 30 Stunden Flugerfahrung zu sammeln, dass du dann eine F-Lab-Berechtigung machen kannst.
Okay.
Und da habe ich dann auch wirklich alles mitgenommen, was so ging. Also das heißt, Gastflüge, die sind bei uns jetzt nicht so oft, aber auch einmal musste der DR-400 nach Berlin zur Wartung. Also habe ich gesagt, komm, ich fliege da hoch, lieber Fluglehrer, ich mache das für dich, du hast keinerlei Kosten, außer halt eben die Kosten dahin zu fliegen. Ich nehme dann Zug und fahre mit dem Zug zurück. Und solche Sachen haben wir dann gemacht, also dass ich irgendwie auf die 30 Stunden komme, um einfach die Erfahrung zu sammeln. Nebenbei habe ich an der Flugschule Burg Feuerstein trotz dessen, wie gesagt, frag mich nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe dann trotzdem meine TMG-Schlepperichtung gemacht, weil die haben auch einen Rotax-Falken da oben. Da habe ich gedacht, ich nehme es mal mit, wer weiß, ob es gut ist. Und ich hatte dann irgendwann im Eco-Bereich dann gerade mal, in Anführungszeichen, gerade mal so 25, 26 Stunden, also es hat nicht mehr viel gefehlt. Dadurch, dass aber mein Motorsegler sowohl im Segelflug drin war, aber auch in den Lappel drin war, konnte ich mir die Schleppberechtigung auch einfach auf Echo umschreiben lassen. Mhm. Das heißt, ich hatte dann auf einmal mit 3 Vertrautmachensflügen auch auf einer DR400 in Burgfeuerstein 2 Schleppberechtigungen. Also die Motorsegler brauche ich wahrscheinlich niemals im Leben, weil damit schleppt man nicht.
Das stimmt.
Aber ich hab's dann einfach gehabt und es war auch eine schöne Erfahrung. Also ich sage immer, manchmal mache ich auch Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht oder zumindest in dem Zeitpunkt nicht braucht. Aber alles, was man machen, also ist auch ein Tipp jetzt an die Zuhörer da draußen, alles, was man irgendwo machen kann, was einen finanziell jetzt nicht gleich schadet, würde ich auch mitnehmen, weil man kann den Horizont nur erweitern. Und wenn man sagt, ich will nicht mehr schleppen, aber ich möchte diese Berechtigung haben, dann macht es hier einfach. Weil was man da lernt, auch fliegerisch, an Theorie, aber auch an Praxis, an Flugverhalten, weil da fliegt man ja beim Schleppen überwiegend im Stallbereich. Wir reden da wirklich, und im Hochsommer bei 35 Grad, wenn da hinten der Segelflieger ein bisschen zappelt und das Höhenleitwerk die ganze Zeit links, rechts, hoch, runter geht und du guckst raus und sagst, puh, ja, und der Wald ist unter dir und du kannst quasi schon die Baumkronen sehen, das ist manchmal nicht ohne. Also es ist auch nicht so, dann sind wir wieder beim Thema günstig oder kostenlos fliegen. Nein, man sammelt Erfahrungen ohne Ende, ja. Es ist aber auch eine gewisse Gefahr, weil beide Piloten müssen gut harmonieren. Der hinten, der darf nicht viel zappeln. Du vorne darfst keine Angst haben oder irgendwie auch Blödsinn machen.
Ja.
Und deswegen, man kann nur daraus lernen. Also man kann seinen fliegerischen Horizont erweitern und man lernt nie aus. Also egal wie viele Stunden, wie viele Erfahrungen oder wie oft man im Ausland war, man hört das ja immer wieder. Diese Leute sagen dann immer, ja, ich kann ja alles. Nee, du wirst, bis du nicht mehr fliegen darfst, immer lernen.
Absolut. Und schadet ja nicht, wenn man dann das mit den entsprechenden Berechtigungen auch noch unterstreicht. Also du hast ja schon fast ein Sammelalbum an Berechtigungen beieinander. Aber das waren ja noch nicht mal alle, die du hast.
Richtig.
Also ich weiß zumindest mal von 2 Sachen, über die wir noch nicht gesprochen haben, wie du da hingekommen bist. Ist der UL-Schein dann der nächste Schritt gewesen bei dir oder was kam als nächstes?
Genau, also der UL-Schein war der nächste Schritt. Das kriegt man ja auch relativ einfach. Ich habe da, ich glaube, mit 1,5 Stunden kann man das schon Ganze bekommen. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man das ganze Prüfungsprogramm auch wirklich abfliegt und die Besonderheiten eines ULs nochmal durchgeht, dann braucht man ca. 2-3 Stunden.
Was ist für dich der größte Unterschied? Also ich habe das Gefühl, dass das größte Thema zwischen PPL-Flugzeugen, also Eco-Klasse-Flugzeugen und ULern, sind vor allen Dingen der Landeanflug, oder?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich persönlich, natürlich merkt man UL, wie schon das Wort sagt, ultraleicht. Leichte Flugzeuge, gerade bei Wind oder Thermik, fährt das Flugzeug ganz anders. Es liegt nicht so wie ein Stein in der Luft, sondern man hat da schon auch manchmal gerade bei Seitenwind schon ein bisschen mehr zu tun. Aber es ist alles machbar. Man muss einfach sich darauf einlassen, man darf da keine Angst haben. Und ich muss sagen, es gibt ja viele draußen, die sagen, ja, die ULer, die haben ja keine Ahnung. Das stimmt so nicht. Also ich finde sowohl jetzt in die Lizenz, wenn ich jetzt mir anschaue, was meine Kolleginnen und Kollegen da draußen machen, die dann jetzt eine UL-Lizenz erwerben wollen, was sie da lernen müssen, auch praktisch, was sie da erlernen, aber auch im späteren Verlauf, dazu kommen wir auch gleich noch, wenn man UL-Lehrer werden möchte, da ist die Auswahlprüfung eigentlich schon viel härter, als wenn man jetzt in den Eco-Bereich Lehrer werden möchte. Also diese ganze Aussage, dass der UL-Bereich da nicht gut ausgebildet ist, das ist so individuell, das liegt an den Einzelnen, an den Menschen per se. Ja, wenn ein Mensch keine Lust hat, die Theorie zu lernen, sich da reinzufuchsen und einfach mit dem Flugzeug rumdübelt, das geht im Eco-Bereich genauso. Und wie gesagt, der größte Unterschied ist für mich einfach, dass man merkt, dass dann weniger Masse da ist und man viel mehr den meteorologischen Ereignissen ausgeliefert ist. Aber alles machbar. Also jetzt nicht, dass es jetzt immer Schlimmes ist. Man muss einfach nur wissen, wenn es thermisch ist und richtig dübelt, dann macht das schon mit 200 km/h durch so eine Thermikblase zu ballern jetzt nicht so viel Spaß. Und guckt schon mal links und rechts raus, ob die Flügel noch hängen, jetzt mal übertrieben jetzt gesagt. ja, aber wir können ja später auch nochmal die Differenzen zwischen UL und Echo, weil ich glaube, ein Punkt ist ja später auch, wir darüber reden, wie die Zukunft ausschaut. Da können wir dann nochmal drauf eingehen.
Klar. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Also UL, Unterschiedsschulung, paar Landungen, paar Flugstunden, die berühmte Pyrotechnik-Schulung, wo man endlich mal ein bisschen zündeln darf. und das ist das, womit du jetzt am meisten unterwegs bist, oder?
Mittlerweile nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt war das so. Ich habe den UL gemacht. Einfach, wenn man jetzt UL versus Eco-Klasse sieht, ist einfach UL unschlagbar, was Preis-Leistungs anbetrifft. Sei es egal, ob man jetzt ein eigenes Flugzeug hat oder eben auch ein Chartert, aber die UL-Kosten sind halt einfach günstiger. Es hat viele, viele Gründe. Ich habe allerdings damals, als ich meinen UL-Schein gemacht habe und habe bestanden, habe ich bei Helmuts UL geschaut, habe eine FK14 gesehen, habe den Rat bekommen, wenn du eine FK14 siehst, am besten noch die Version B2, schlag sofort zu. Also habe ich eine gesehen, habe sofort eine E-Mail geschrieben, war der zweite Interessent und bin dann nach Reichelsheim gefahren, nachdem der erste Interessent als Cessna-Pilot, bisschen älteres Semester, gesagt hat, okay, die FK14, die ist mir ein bisschen zu agil, zu sportlich, was jetzt auch, wo ich sage, okay, wenn man jetzt von dem Cessna-Bereich kommt, kann das auch so gut sein. Und auch hier war ich vielleicht wieder naiv, aber jedenfalls habe ich dann damals, als ich den UL-Schein dann gemacht habe, oder ich habe die Prüfung bestanden, bin dann hochgefahren und habe mein erstes eigenes Flugzeug gekauft, ohne dass die Lizenz überhaupt im Briefkasten war. Und ich habe auch keinen Techniker mitgenommen, der sich den Motor anschaut, oder ich hatte keine Ahnung von Flugzeugen. Ich habe ganz andere Sachen gelernt, aber jetzt nicht wirklich so Flugzeugtechnik. Habe auch niemals am Mofa oder Motorrad dann rumgeschraubt, wie viele andere Leute. Das heißt, ich habe mir Decoding runtermachen lassen, habe geschaut, okay, da war jetzt kein Öl, keine Flüssigkeiten, die ausgelaufen sind. Die Schläuche sahen alle gut aus. Ich habe mir die L-Akte angeschaut. Das war aus meiner Sicht, aus meiner laienhaften Sicht, alles sehr gut sortiert. Es war, Rechnungen waren alle vorhanden. Ich habe gesehen, dass alle Wartungen gemacht worden sind. Sämtliche TMs, die es so gab, die wurden durchgeführt. Und der Verkäufer war für mich sehr seriös. Ist auch mittlerweile ein Kumpel von mir. Und habe einfach per Handschlag gehört, alles klar, ich kaufe das Flugzeug. Also, das war so. Ich habe innerhalb von 2 Stunden dann so eine X ausgegeben. Also hat gut Geld gekostet. Und am nächsten Tag habe ich beim Dulf angerufen und gemeint, hier, ich weiß, ihr werdet mich jetzt auslachen, ich habe ein Flugzeug gekauft, das möchte ich gerne nächste Woche abholen. Wann ist denn meine Lizenz denn fertig im Briefkasten?
Sehr gut.
Ja, also so war das dann eben gewesen. Dafür war dann unter anderem auch der Lappel. Also nicht nur für die Schleppberechtigung per se, sondern auch, dass ich den UL-Schein dann gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich mit dem UL dann durchgestartet. Also da habe ich dann die schönsten Touren erlebt, auch letztes Jahr in Italien mit euch. Ich weiß noch, mein erstes Mal, als ich dann nicht Italien, sondern an die Nordsee geflogen bin, an die Küste, von unserem Platz brauche mit der FK14 circa 2 Stunden bis zur Insel, egal ob jetzt Wangerooge, Jüst. Ich bin zum ersten Mal auf Wangerooge gelandet. Und als ich da ausgestiegen bin, habe ich mich gefühlt, glaube ich, wie Gott in Frankreich. Anders kann ich nicht sagen. Ich bin da ausgestiegen, ich mit meinen Flipflops und mit meiner Flamingo-Hose, also so eine Flamingo-kurze Hose gewesen, also wirklich wie am Strand so gewesen, und neben mir so eine richtig fette Piper und so ein Faschenanzugsträger mit seiner Familie, und ich habe mich schon gefühlt so, oh, jetzt ich, der arme kleine Ueller jetzt hier neben den Leuten, die wirklich wirklich Kohle haben. Also damit will ich nochmal sagen oder zeigen, man muss jetzt nicht wirklich richtig viel reich sein. Also ich habe jetzt nicht geerbt oder sonstiges, ich habe mir das alles selbst erarbeitet, ganz normal, normales Gehalt. Und man muss nur wissen, wofür man das Ganze tut. Und ich meine, jedes Hobby kostet sehr viel Geld. Also egal, ob ich jetzt Golf spiele, Fußball spiele, mir einen Tennislehrer hole oder tauche, das kostet auch so viel Geld. Und wenn ich das jetzt sage, okay, natürlich darf man nicht alles machen. Also wenn ich jetzt Golf spielen würde, Taucher wäre und noch Pilot, dann wird es immer mal knapp. Aber wenn man sich für 1-2 Sportarten dann interessiert und auch die dann wirklich mit Herz, Leib und Seele dann durchführt, dann ist es auf jeden Fall machbar.
Klar, das ist immer eine Sache der Prioritäten, ja. Und wenn man in die Luft kommen möchte, gibt es definitiv Möglichkeiten, so wie du es gemacht hast über den Segelflug, dann auf TMG umzusteigen, und dann kommt man ja schon mal vielleicht langsamer, aber man kommt dahin, wo man hin möchte, ne? Das ist ja schon mal das erste Ziel. Und dann die anderen Stufen wie im PPLA oder eine UL-Lizenz und sowas, das sind ja praktisch dann nur noch Bonus on top.
Genau.
Man kommt schneller dahin, man kann mehr Leute mitnehmen und so weiter und so fort. Aber am Ende kommt man auch mit einem TMG in Deutschland schon wunderbar überall hin, wo man hin möchte.
Ja, ich habe es letztes Jahr mit meinem Fliegerkumpel Jonas, schöne Grüße daran, wenn er das hört, haben wir es ja gemacht. Wir sind mit unserem Falken Zell am See geflogen in die Alpen. Es müsste im April gewesen sein, also die Berge waren noch mit Schnee bezuckert. Es war sehr, sehr schön, und wir haben natürlich statt 2 Stunden, ich brauche mit der FK14 auch 2 Stunden Zell am See, haben wir halt 3,5 Stunden gebraucht. Sind morgens losgeflogen, er hat sich seinen Quark noch im Flugzeug gerade hier gemütlich reingezimmert, während die Sonne aufgegangen ist. Also da gibt es wirklich traumhafte Bilder und Videos davon. Und es ist auch ein einmaliges Erlebnis, wollen wir dieses Jahr auch noch machen. Und sind Zell am See geflogen, wie gesagt, 3,5 Stunden, man sitzt da schon lange dann drin. Aber alles ist möglich, also die Welt ist trotzdem offen jetzt mal. So gesagt, es muss nicht unbedingt mit 250 km/h durch die Gegend sein. Es reichen auch, wenn es 130 bis 150 km/h sind. Und man kommt überall hin. Und man fliegt ja, um zu fliegen, um Spaß zu haben, und nicht, dass man schnell von A nach B kommt. Also manchmal schon. Es gibt auch welche, die sagen, okay, ich möchte mit 350 km/h fliegen. Finde ich auch mega. Aber letztendlich, wenn man es wirklich runtersubsumiert, als Hobbypilot, geht es ja darum, dass ich in der Luft bin.
Hm. Ja. Genau. Also es geht ums Fliegen. Ne? Es geht nicht immer ums Ankommen, ums Reisen. Klar, jeder hat unterschiedliche Missionen. Der eine benutzt es für die Arbeit sogar. Dann möchte er vielleicht sicher und immer möglichst irgendwo ankommen. Dann ist das eher so eine SR-22 mit IFR-Lizenz und sonst was. Und der andere, der fliegt halt gerne mit seiner Piper Cup mit offenem Fenster in 500 Fuß durch die Gegend, ne? Und genießt einfach, dass er die Felder riechen kann. Also für jeden was dabei.
Ich hatte letztes Jahr die Ehre gehabt, ihr hattet ja letztens den Marcel auch in eurem Podcast gehabt. Ich bin mit einer Blackwing von Bonghangela ein paar Stunden geflogen und natürlich macht das Spaß, mit 350 km/h durch die Welt zu fliegen. Und du bist so schnell überall, wo du sein möchtest. Das macht Spaß, keine Frage. Ist natürlich immer so ein Kosten-Nutzen-Faktor. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir auch eine Blackwing holen und würde damit auch natürlich meine Reisen machen. Das geht genauso. Aber wie gesagt, mit den Falken, ich hatte mit denen sehr, sehr viel Spaß und habe da meine meisten Erfahrungen gesammelt. Wenn du da mit 130 umhin schipperst und hast da Möglichkeiten rauszugucken, alles entspannt, ist halt so ein bisschen wie so ein Rentnerfliegen, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich jetzt schlecht reden möchte.
Ja, jetzt kriegen wir böse Nachrichten.
nein, mir macht das genauso Spaß. Also heute, wie gesagt, wollen wir auch wieder mit dem Motorsegler mit 130 km/h Zell am See fliegen, unsere typische Route, weil es einfach auch Spaß macht. Und ja, also nachdem ich dann mit meinem UL, mit der FK-14 dann an der Nordsee war, hat mir so gut gefallen, dass ich dann fast quasi 3-4 Mal hintereinander dort oben war. Und habe mich dann von einem weiteren Kollegen, den Carsten, der auch eine FK-14 hat, habe ich mich dann mal einweisen lassen in die Alpen und wie man Zell am See hinkommt, die Routen. Also ich würde auch jedem hier empfehlen, der seine Lizenz macht, sich zumindest mal einweisen lassen. Man muss nicht eine Schule suchen da unten und teures Geld ausgeben. Kann man auch machen natürlich. Aber wenn man jemanden hat, der aus dem Nebenkästchen plaudern kann, da gibt es zum Beispiel einen Lukas, auch hier wieder Support ist kein Ort. Der hat jetzt eine Masterclass rausgebracht, wo man für kleinen, schmalen Taler sich auch einweisen lassen kann in den Alpenflug. Und da hat er wirklich sehr schöne Videos und auch Dokumente da quasi rausgegeben. Also es gibt viele Möglichkeiten und viele Wege führen zum Rom. Jedenfalls war ich dann Zell am See und habe mir das dann zeigen lassen. Und auch da habe ich das so gut gefunden, dass ich dann direkt auch wieder 3-4 Mal da Zell am See geflogen bin, um einfach die Erfahrung zu sammeln. Und mittlerweile ist es soweit sogar, dass ich andere Kolleginnen und Kollegen dort auch einweise, dass ich ihnen meine Sky-Demon-Routen zeige, wie man am sichersten dahin kommt, worauf man achten muss, welche Gefahren lauern da oben. Und hatten da schon wirklich jede Menge viel Spaß. Also jedes Jahr bin ich 4-5 Mal Zell am See und auch dementsprechend Nordsee. Und letztes Jahr mit euch, das war natürlich auch es war wirklich für mich ein Highlight. Vorher war ich in Frankreich eine Woche, auch mit dem Carsten, der mich in die Alpen damals mitgenommen hat. Da waren wir bis zum Mittelmeer und eine spanische Grenze. Wir wollten auch nach Spanien fliegen, aber das Wetter hat es nicht zugelassen. Und auch das ist halt einfach surreal, dass du mit einem eigenen Flugzeug einfach mal an die spanische Grenze fliegst und bist dann am Mittelmeer und zeltest da 3-4 Tage und hältst deine Füße ins Wasser und bist am nächsten Tag eigentlich schon wieder zu Hause gefühlt. Und auch mit euch, das war ja, da habt ihr ja auch schon, kann ich nur empfehlen im Podcast, war ja auch sehr atemberaubend, dahin zu fliegen nach Venedig. Da haben wir auf jeden Fall das eine oder andere erlebt, hat viel Spaß gemacht. Auch da habe ich sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Also das war wirklich auch eine Reise, wo ich auch sage, für die Zukunft und fürs Leben habe ich viel mitgenommen und kann das auch anderen Menschen weitergeben. War sehr, sehr schön. Also gerade Elba noch heute, also ich habe gestern erst wieder WhatsApp-Status im Video gehabt. Elba, das war einfach ein Traum, mit dem eigenen Flugzeug Elba zu landen und dort. Es hat sich angefühlt wie Karibik. Und mit euch, es war so eine coole Truppe, also ich kann das jedem wieder empfehlen, dass man mit euch das macht. Also auch dieses Jahr Schweden. Ja, und irgendwann, nachdem ich mit vielen Leuten geflogen bin, also ich war mit sehr vielen Fluglehrerinnen und Fluglehrern im Flugzeug gewesen und man tauscht sich natürlich auch aus und hält sich auch an Plätzen. Und auch vor allem der Stefan, mein Fluglehrer, der hat dann immer gesagt, ja, warum willst du das denn nicht lernen? Und ich so, was soll ich lernen? Ja, dass du Fluglehrer machst. Und ich so, ich Fluglehrer, ich bin A zu jung, zu unerfahren und ja, ich weiß nicht, also ich kann die Sachen schon gut erklären, ich bin methodisch und didaktisch jetzt nicht ganz verkehrt, ich mache da auch Erste-Hilfe-Ausbildungen, alles Mögliche, aber ich bin Fluglehrer und das war dann immer wieder Thema gewesen, also immer wieder und auch andere Leute haben mich da bestärkt, unabhängig davon und dann gemeint, ja, warum ist das nichts für dich, dass du das anderen Leuten beibringst, was du alles eigentlich erlebst und ich habe mir dann viele, viele Gedanken gemacht, sehr viel Informationen eingeholt Und wie sagt der Stefan immer so schön, ich würde mich viel zu schlecht verkaufen. Also gerade diese ganzen Auslanderfahrungen und diese ganzen Touren, die ich da mache. Ich hatte letztes Jahr, habe ich 250 Stunden Peak-Time gehabt. Und das ist schon viel. Also man kann gefühlt sagen, ich war fast jeden Tag in der Luft. Und ich habe aber noch einen normalen Hauptjob. Also ich habe insgesamt ja einen Hauptjob, einen Nebenjob, um mir das Ganze zu finanzieren. Aber irgendwie trotzdem habe ich es immer versucht mit Urlaub, mit Freizeit, mit egal wie es ging, war ich in der Luft gewesen. Ja, und dann habe ich mir das mal angeschaut, die ganzen Anforderungen, und habe dann dementsprechend die ganzen Stunden und alles, was man da machen muss, mit Basic-Instrumenten, Flugberechtigungen und Überlandfliegen und Ende hatte ich ja sowieso schon gehabt, habe ich dann angefangen, letztes Jahr den Theoriekurs für den Fluglehrer zu besuchen, wo man auch noch methodisch und taktisch das Ganze dann lernt, wie kann man lehren, wie kann man Menschen was rüberbringen, welche Typen von Menschen gibt es. Habe die Theorie nochmal komplett neu gemacht, was für mich sehr interessant war, weil man muss wissen, bei dem ganzen Weg, den ich da gemacht habe, hast du ja theoretisch nur ein einziges Mal eine schriftliche Theorieprüfung, und zwar beim Segelflug. Und wenn man Segelflugpilot werden möchte, dann interessiert mich das jetzt herzlich wenig, was eine Föhnlage ist, wenn ich nicht in den Alpen fliege, jetzt als Beispiel jetzt. Ne? Da war ich so naiv damals, einfach auswendig gelernt, und auf einmal lernt man das Ganze, ne? Mit den ganzen trockenadiabatischen, feuchtadiabatischen Druckabnahmen oder Temperaturunterschiede und eine Föhnlage. Wie viel entsteht die ganze? Also ich habe das wirklich aufgesaugt, das Ganze, weil es wirklich mega interessant war, und ich habe viele, viele Sachen neu dazugelernt, obwohl ich sie kennen müsste. Und habe dann auch relativ schnell, dafür muss ich auch wieder Stefan danken, der hat sich die Zeit dann damals genommen, haben wir 30 Stunden die Fluglehrerausbildung gemacht. Also man muss ja 30 Stunden tatsächlich fliegen. Und das haben wir quasi Tag und Nacht gemacht. Unter anderem auch Rostock-Lage durfte ich dann anfliegen mit ihm, weil er dort oben was Dienstliches zu tun hatte. Und bin da zwischen Chips, die da rumgeflogen sind. Da ist ja auch dann vom Militär eine Basis. Sind wir da gelandet. Ich habe mich gefühlt auch wieder hier, als ob ich jetzt hier der Profi bin oder irgendwas. War auch sehr, sehr schön, auch ein schöner Tag. Und dann auch bei Lufthansa da mal mit zu sein und mit den Leuten sich auszutauschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam der Tag X, wo ich dann meine Prüfung hatte. Und wie es halt immer so ist, Prüfungen sind immer so ein bisschen, aber es war alles in Ordnung. Also ich habe da meine Prüfung geflogen und habe das wohl relativ souverän gemacht, habe da sehr, sehr viel von meinem praktischen Prüfer mitbekommen an die Hand. Der hat mir sehr viel noch gezeigt. Ich konnte noch sehr viel lernen. Wie gesagt, man lernt nie aus. Und seit letztem Jahr bin ich nunmehr für die Eco-Klasse Fluglehrer. Also vorher natürlich musste ich mein PPL noch machen. Das habe ich dann auch nochmal gemacht. Das war aber jetzt kein Hexenwerk. Also das muss man nochmal 10 Stunden machen. Ein bisschen Überland fliegen. Und dann hat der PPL war auch relativ einfach. Ne? Also da auch da Prüfung abgelegt. Und auch da habe ich wieder das Neueste zugelernt, wie immer. Und seit letztem Jahr bin ich jetzt für die Eco-Klasse Motorflugzeuge bin ich jetzt Fluglehrer. Und aktuell, erst letzte Woche, habe ich meine Auswahlprüfung für den UL-Lehrer bestanden. Wie gesagt, ist nicht ohne gewesen, muss ich sagen. Also da muss man schon wirklich einiges zeigen. Also man wird da nicht einfach jetzt so geschenkt, kriegt man das nicht. Obwohl man schon Fluglehrer ist, muss man da schon einiges zeigen. Also ich fand das schon anspruchsvoll. Also wirklich jeden Chapeau, der das mit sich machen lassen hat und hat es auch bestanden. Es war nicht ohne. Also wenn es so ist, dass man quasi, jetzt ich übertreibe es ein bisschen natürlich, im Kurvenflug, also wenn man jetzt einen Endanflug gehen möchte, im Kurvenflug, halb Stalling und noch slippt, da irgendwie sich reinhungert, ja, es war auf jeden Fall auch spannend. Also wir haben da ein paar Sachen gemacht, die schon sehr wirklich spannend waren. Und wenn alles gut läuft und das Wetter passt und auch vom Dienstlichen her, kann ich Ende Mai dann meinen UL-Lehrer noch machen, um dort auch noch ein bisschen interessierten Menschen, die dort das lernen wollen, das weitergeben zu können.
Nicht schlecht. Also du bist echt vom Fußgänger, der überhaupt kein Interesse hatte an der Luftfahrt, über den Segelflieger, den TMG-Flieger, den PPLA-Inhaber oder PPL-Flieger, Lappel.
Genau.
Erst Lappel. Dann PPL, UL und dann noch jetzt zum Fluglehrer. Also eigentlich hast du, was die Privatpilotenseite angeht, alles, was die Fliegerei anbietet, einmal mitgenommen.
Ja, wobei da fehlt noch einiges. Das habe ich auch vor, aber allerdings erst in 2-3 Jahren. Das sind so meine mittelfristigen Ziele. Also Nachflugberechtigung würde ich noch gerne machen. Hätte ich dieses Jahr auch gerne gemacht, aber finde mal erstmal einen Fluglehrer, der auf einen SEP das gerne macht. Also da gibt es nicht so viele. Und Instrumentenflugberechtigung ist dann auch das Ziel. Also letztendlich ist in den nächsten 4-5 Jahren der CPL geplant, damit ich auch nicht nur Lappel, aktuell bin ich ja Lappel-Only-Fluglehrer. Und man braucht den CPL, um auch PPL ausbilden zu dürfen. Das ist halt in Deutschland leider so. Und statt die Theorie mache ich halt komplett, ich möchte gerne die ATPL-Theorie machen und den CPL als praktische Prüfung machen und Richtung Instrumentenflugberechtigung noch gehen. Also ich meine, das ist dann eine Ausnahme, wo wir dann nicht mehr darüber reden, wo es dann wirklich wenig Geld ist. Aber ich möchte mir da halt sehr ein gutes Standbein mit aufbauen und das irgendwann vielleicht so im Teilzeitbereich so ein bisschen nebenberuflich machen.
Ja, so. Klar, das kann ja auch, das ist ja das Spannende, ne? Am Anfang haben wir darüber geredet, wie kommt man günstig in die Luft? Dafür gibt es die Variante Segelflug und TMG. Und dann hat sich das ja bei dir auch so weiterentwickelt. Du hast, dieser Virus hat dich erfasst. Du hast es vorhin erzählt. Du hast dir dann einen Nebenjob gesucht, damit du dir das finanzieren kannst. Kenne ich, ist bei mir das Gleiche. Dann kommt man zwangsläufig irgendwann, wenn man viel fliegt, in diese Gedankenwelt. Ich könnte das ja doch nebenbei machen und dann wenigstens ein bisschen der Flugstunden entweder bezahlt bekommen oder meinetwegen ehrenamtlich im Verein. Aber ich fliege wenigstens und habe vielleicht auch noch Spaß tatsächlich, das anderen Leuten beizubringen. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Also nicht die Flugstunden, sondern dieses Lehren wollen. Da gibt es ja echt viele Möglichkeiten, schöne Flugstunden zu verbringen, ne?
Das stimmt, also ich bin da voll bei dir. Man macht den Lehrer nicht, um Geld zu verdienen und reich zu werden, weil es gibt auch gerade im Verein, machen sehr viele ehrenamtlich und selbst wenn man ein bisschen Geld nimmt, dann reden wir davon, ja, wenn man das jetzt brutto nimmt und Fahrtkosten, Briefing, Debriefing, Blockzeiten etc., schulst du vielleicht eine Stunde und musst aber 3 Stunden dafür investieren, ist eine Frage, ob man das jetzt als Geld sehen kann. Ich sehe es dann eher als Aufwand, Entschädigung, sondern man muss Lust haben, Jungen oder auch erfahrenen Menschen, die schon ein bisschen lebensälter sind, das Fliegen beibringen zu wollen. Einfach die Erfahrung, die man selbst gesammelt hat. Und es war ja letztendlich dann auch das, wo dann mein Fluglehrer damals gesagt hat, mach das. Ne? Es gibt nicht viele, die waren so viele im Ausland. Es gibt nicht viele, die 200 oder 250 Stunden im Jahr fliegen. Es gibt nicht viele, die jetzt regelmäßig in den Bergen fliegen, an die Küste fliegen, Ostsee, ich war schon in Belgien etc. Das sind ja alles Erfahrungen, die du auch mitgeben kannst. Und man soll sich da nicht so den Scheffel stellen, sondern einfach auch, okay, vielleicht bin ich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe 30, 40 Jahre jetzt private Fliegerei in mir, aber ich kann zumindest die Fehler, die ich gemacht habe, ich sage immer, man kann Fehler machen und man kann aus Fehlern andere lernen, man muss den Fehler nicht selber machen. Und die Fehler, die ich gemacht habe damals, die kann ich ja weitergeben, sei es im Segelflugbereich, wo ich da naiv einfach losgedübelt bin und wäre da irgendwo in Coburg fast außen gelandet, ohne dass mich hätte jemand holen können, sei es, dass man vielleicht on top ist und müsste wieder runterkommen, man kommt aber nicht runter. Oder sonstige Sachen. Also jeder kennt das ja von uns Privatpiloten, ja. Jeder hat schon mal was gemacht, wo man sagt, puh, sollte man vielleicht nicht das zweite Mal machen. Und das ist halt das, was ich sage, was ich weitergeben kann. Ja? Mhm. Und man hört ja dann im Austausch, es gibt sehr, sehr viele gute, sehr gute Fluglehrerinnen und Fluglehrer. Ich durfte viele kennenlernen. Ja, die waren alle sehr hochmotiviert, waren richtig gut. Ich habe auch viel gelernt von denen, muss ich sagen. Also ohne bestimmte Fluglehrerinnen und Fluglehrer hätte ich das nicht so geschafft. Die haben mich da sehr gut unterstützt. Aber ich kenne auch viele, die sind nicht so gut, muss ich sagen. Also das ist halt einfach so, das hat nichts mit Schlechtreden zu tun, sondern die können vielleicht ihre Starts und Landungen machen, aber was methodisch, didaktisch betrifft, was theoretisch betrifft, zu erklären, wenn ich da im Austausch bin, da habe ich letztens erst von einer netten Pilotin aus dem Umland hier gehört, was der Fluglehrer mit denen macht, also ein bisschen Sightseeing tun und sowas, wo ich sage, das ist aber nicht der Sinn des Ziels, also im Ausbildungshandbuch steht nicht drin, Sightseeing tun. Oder theoretisch auch, ne? Da wird halt, kommt der Lehrer, Flugzeug geht raus, eingestiegen und man geht wieder nach Hause, ohne dass man Briefing macht, dass man drüber spricht, was ist gut, was ist schlecht, was haben wir überhaupt heute vor? Und auch über gewisse Sachen eben redet. Und das war halt meine Ambition damals oder jetzt auch, dass ich das eben den Interessierten weitergeben möchte. Ich würde niemals behaupten, dass ich jetzt hier der Allerbeste bin oder sowas, ne? Aber ich versuche einfach, Leute, die wirklich Interesse daran haben und offen dafür sind, weiterzugeben. Mein Wissen, meine Erfahrung. Letztendlich wird jeder von denen seine eigene Erfahrung sammeln. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass einen guten Piloten einen guten Fluglehrer ausmacht, weil ich bin nicht so arrogant zu sagen, dass die, ich habe einen Schüler, der hat in 3 Wochen mit 40 Starts hat er seinen Soloflug gehabt. Das ist sehr, sehr stark und richtig gut. Das liegt aber nicht an mir, sondern es liegt auch an dem Schüler, dass er erstens, dass er Interesse daran hat, die Begabung natürlich auch und dass er das auch aufnimmt und alles, was ich ihm sage oder auch andere Leute sagen oder was er liest. Ich würde immer sagen, du kannst den besten Fluglehrer haben, wenn der Schüler aber nicht will, dann wird das nichts und auch umgekehrt. Also letztendlich geht es darum, ja, dass ich viel von den Schülern lerne und die nicht von mir. Also ich lerne viel von denen und ich bin so mega stolz auf jeden Einzelnen da draußen, der das macht und ich lerne da so viel von denen, muss ich sagen. Also ich sage immer, ich bin derjenige, der sich einfach nur reinsetzt und ein bisschen blöd rumschmart. Und die machen das eigentlich alles für mich. Also in der ersten Stunde fliegen die auch bei mir komplett. Und die machen das so toll. Also deswegen würde ich jetzt niemals sagen, dass das an dem Fluglehrer liegt, sondern überwiegend an dem Schüler. Aber trotzdem, so ein bisschen was brauchst du ja schon, dass du den Leuten mitgeben kannst an die Hand. Und ich mache auch viele, viele Übungen, die jetzt im Ausbildungshandbuch nicht drinstehen. Und wenn es sowas ist, Grüße an Arne, FIS. Ich fliege sehr gerne mit der FIS. Ich liebe die FIS und fliege damit so gut wie immer. Und da kann man einen simulierten Orientierungsverlust mit denen üben. Und die Mädels und die Jungs dort sind wirklich offen dafür. Und wenn dann der Schüler sieht, wie geil das ist, mit FIS dann irgendwo hinzugelotst zu werden, wenn mal alle Systeme ausfallen, der Funk geht vielleicht noch. Das sind so Sachen, die ich mit an die Hand gebe. Aber die Erfahrung kann ich nur haben, wenn ich auch mit FIS funke. Und ich kenne viele Pilotinnen und Piloten, die funken mit FIS nicht oder haben auch nicht die Erfahrung damit oder haben auch ein bisschen Berührungsängste. Und das ist jetzt einer von vielen Beispielen, was ich ein bisschen in meiner Ausbildung mit einbaue, um dem Schüler nicht nur, dass er die Lappel- oder PPL-Prüfung besteht, sondern dass der Schüler auch danach sich eigenverantwortlich traut, und das ist ja als PIC eigenverantwortlich, das Flugzeug rauszuziehen, sich reinzusetzen und einen Flug zu machen. Man darf das halt, ne? Man darf das nicht verwechseln. Ich kann nur von meinen, ich hatte ja viele Lehrer gehabt, wie du ja vorhin gesagt hast, ich habe ja viele Lizenzen gemacht. Und ohne dass ich jetzt sagen möchte, wer gut oder schlecht war, aber es gab auch viele Lehrer, die haben einfach nur das Standardprogramm durchgezogen. Hier bist du fertig, hier hast du Lizenz und das war's dann. Und dann kommt nicht mehr genau dieser Trott, den du vorhin gesagt hast, man hat den PPL, man hat den Lappel, man hat den DMG. Ja, wie geht's denn weiter? Und da kenne ich viele, die sich dann nicht mehr trauen, irgendwie alleine zu fliegen, weil vielleicht bist du eingestellt. Ja, weil die haben nie so richtig Wetter gemacht oder sowas. Ne? Ich lasse die Schüler mein Wetter immer machen. Also auch als Anfänger sagst du, ja, wie schaut's denn aus? Können wir heute fliegen oder nicht fliegen? Genau. Und solche Sachen eben. Also ich mache das schon viel, dass die eigenverantwortlich das machen müssen. Und ja, also ich hoffe einfach, dass wir das da gut machen. Und bis jetzt kam gutes Feedback so zurück. Und das liebe ich halt einfach so, dass ich den Schüler das mitnehmen kann.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich glaube, das krasseste Beispiel, was ich mal kennengelernt habe, sind Flugschüler von der Flugschule, die nach ihrer PPL nicht wussten, wie man das Flugzeug überhaupt tankt, weil hat ja immer die Flugschule gemacht, ne? Also ja, fliegen können wir alle nach dem PPL, aber so richtig eigenverantwortlich irgendwohin ist doch nochmal eine ganz andere Sache. Von daher finde ich den Ansatz total cool. Reden wir mal in Richtung Flugschüler. Woran würdest du sagen, erkennt ein Flugschüler denn, dass das ein guter Fluglehrer oder eine gute Flugschule ist? Also was wären so die Minima für eine Flugstunde, die irgendwie erfüllt sein müssen?
Na gut, nachdem ja eine Flugschule oder Verein an sich ja eine ATO zumindest mal hat oder eine DTO, aber ATO sind es ja die meisten, müssen die ja schon mal Minimas erfordern. Das heißt, es gibt immer ein Ausbildungshandbuch und da sollten sich die Lehrerinnen und Lehrer auch dran halten. In der Regel tun sie das auch. Ja, ich mache das, wie gesagt, ein bisschen unorthodox in einigen Punkten, aber jede Flugstunde hat zumindest die Mission, die ansteht, habe ich drin. Plus nochmal ein bisschen Zuckerle versuche ich einzubauen. Woran man es jetzt wirklich erkennen kann, ich meine, in erster Hinsicht, man muss sich wohlfühlen. Man muss ein gutes Vertrauen haben. Man ist so zusammen in einem Cockpit. Und für mich ist das Allerwichtigste, und das stelle ich auch immer jedes Mal die Frage, und ich telefoniere auch oft mit meinen Schülerinnen und Schülern, stelle ich immer die Frage, kommst du mit mir als Mensch auch klar? Ne? Es kann ja auch mal sein, dass ich vielleicht mal einen schlechten Tag hatte, vielleicht ein bisschen zu kritisch war. Das ist so ein, ich sage immer, man braucht so eine Art, man muss sich, die Chemie muss passen. Und ich muss mich erstmal wohlfühlen. Und man merkt relativ schnell, ich glaube schon, dass man auch als Laie erkennt, wenn der Lehrer jetzt sagt, ach, wir fliegen jetzt noch ein bisschen hier um den Berg herum und machen ein paar Fotos, dass das vielleicht nicht unbedingt Ausbildungsinhalt ist. Und ich sage manchen Schülern immer, ich habe auch Schüler, die sagen so, ja, wir haben ja, wie gesagt, die Wasserkuppe, den Kreuzberg bei uns, die Rhön. Und ich versuche das dann einfach einzubauen. Der letztens hat zu mir gesagt, oh, ich würde da so einfach mehr oder weniger Spaß gewesen. Ja, ich würde mal gerne jetzt über den Kreuzberg fliegen. Da hat es geschneit und die fahren jetzt alle Ski und er war jetzt eben gerade erst da und ist jetzt hier, macht mit mir jetzt die Stunde. Dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Dann baue ich das ein, dass wir mit ihm, statt dass ich in meinen Übungsraum fliege, fliege ich mit ihnen über den Kreuzberg, mache auf dem Weg dahin, das ist nicht weit, 10 Minuten, Rollübungen, Langsamflug, Kurvenflug. Und oh Wunder, oh Wunder, auf einmal war man Kreuzberg, habe gemeint, hol mal dein Handy raus, ich übernehme das Steuer, füll mal. Weil die Leute geben sehr, sehr viel Geld aus. Und ich finde, man muss denen auch dementsprechend dafür auch was bieten, dass sie auch diese Schönheit des Fliegens erkennen. Also ich kann natürlich auch eine Stunde lang mit den 10 Platzrunden fliegen und dann sagen sie, oh, okay, wieder im Kreis. Ne? Oder ich versuche, das machen wir natürlich auch, also es gibt auch Tage, wo wir wirklich nur Platzrunden fliegen. Aber ich versuche den Schülerinnen und Schülern auch zu zeigen, welche Freiheiten die haben. Wie damals bei mir mit dem Pizza essen. Das habe ich auch eingebaut. Wir fliegen nach Aschaffenburg. Da machen wir halt ein schönes Routing. Die müssen eine IKEA-Karte in den Strich durchmachen. Variation, Deviation, Windberechnung etc. Und dann fliegen wir wirklich nur nach Karte. Dann sehen die erstens, haben sie Erfolg, weil die sehen, das klappt richtig gut. Dann sind wir da. Und dann sollen die auch mal das Gefühl haben, wie ich damals, wenn die Familie mit ihren Kindern da stehen und gucken, guck mal Papa, da ist Flugzeug und guck mal der Pilot. Und dass sie da einfach Pizza essen. Und das ist halt ein geiles Gefühl, dass die Leute wissen, wofür geben sie das Geld aus? Welche Möglichkeiten haben die? Und ich glaube, das ist halt meine Stärke, die ich habe. Mir fehlt vielleicht die 30, 40 Jahre Flugerfahrung. Aber ich habe die Stärke, dass ich den Leuten zeigen kann, guck mal, ich war letztes Jahr in Venedig mit den Jungs. Ich war auf Elba. Ich war da in Frankreich. Und sonst, wo ich überall hin bin, das kannst du auch machen. Und ich zeige dir, wie dieser Weg geht. Long story short, um deine Frage zu beantworten, ist ziemlich schwierig. Man muss sich einfach gut aufgehoben fühlen und man darf sich nichts verkaufen lassen. Also ich finde, eine Schule muss ehrlich sein. Es gibt Schulen, ich habe auch einen Kumpel, ich hoffe, er hört das dann auch an, was ich jetzt sage, weil ich habe das schon mal so ihm gesagt, aber man möchte nicht so hören, der wollte unbedingt auch den motorgetriebenen Flug machen und hat sich dann quasi von der Schule, weil die dementsprechend sehr UL-lastig sind, halt eben gesagt, mach den UL-Schein. Was ja nicht mal verkehrt ist. Das Problem ist aber, warum investiere ich nicht vielleicht nochmal 1.000 oder 2.000 Euro mehr und mache den Lappelschein und mache dann, wie ich das damals gemacht habe, von Lappel, wenn ich ihn habe, kann ich ganz, ganz einfach prüfungsfrei, also die Prüfung ist mit einem Fluglehrer, der dich ausbildet, plus diese pyrotechnische Einweisung, aber das ist ganz ehrlich, diese Prüfung ist jetzt nicht schwer. Na, also jeder weiß, glaube ich, dass man eine Rakete nicht an den Kopfkissen legen sollte oder mit der Post verschicken. Zumindest soll das der logische Menschenverstand einem sagen. Das ist die pyrotechnische Einweisung. Und ja, ich würde den Lappelschein machen, dann habe ich die Möglichkeit, auch wenn ich nicht will, aber ich habe die Möglichkeit, größere Flugzeuge zu fliegen, auch so führt eventuell. Ich kann aber immer noch meinen UL-Schein machen, investiere da nochmal vielleicht 1.000, 2.000 Euro und habe dann zwei Lizenzen in einem und habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich kann upgraden, ich kann den PPL machen, ich kann vielleicht noch TMG machen, ich kann alles Mögliche. Wenn ich aber den UL mache, dann bin ich ja schon relativ eingeengt. Na, man kann ja mittlerweile zum Glück 50% der Stunden der Ausbildung anrechnen lassen. Das entscheidet ja dann individuell die Schule. Na, meistens sind es so 10 Stunden, die man dann angerechnet bekommt. Okay, aber ich muss eine Theorieprüfung komplett neu machen. Und jeden, den ich unterhalte, ich habe da, als ich meinen Fluglehrer da gemacht habe, saßen wir auch mit echten Schülern mit im Unterricht, mussten da Lehrproben, Unterrichte halten, damit wir auch feststellen, was sind denn so die obligatorischen Fragen, die Schüler so stellen. Und da tauscht man sich natürlich auch in der Pause aus. Und dann waren da drei Leute waren da, die einen UL-Schein haben und machen jetzt gerade die Theorie 1 zu 1 nochmal mit demselben Lernen, mit denselben Kosten, damit sie Lappelschein machen können oder PPL. Und müssen aber alles nochmal neu lernen und auch die Fragen beantworten, auch wenn die Fragen ähnlich sind. Und das ist halt immer schade, dass man einfach nicht den Leuten sagt, hier, wenn du UL machen möchtest und willst dein ganzes Leben UL fliegen, okay, ich kann dich ja nicht zwingen, also ich zwinge jetzt auch niemanden, der sagt, ich möchte UL nur machen. Aber ich kann aber schon sehr wohl jemanden aufklären, hier mach doch deinen Lappel und dann kannst du immer noch den UL-Schein machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du nur eine UL-Schule hast, dann wirst du natürlich jetzt die Leute nicht wegschicken. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man einfach ehrlich zueinander ist, ja. Auch diesen Weg über einen Segelflug, über einen Motorsegler dann zu machen, dass man sagt, okay, vielleicht fängst du erstmal ganz klein an, wenn dein Geldbeutel klein ist, da bezahlst du nicht viel Geld, kommst aber leicht in die Fliegerei ran, kannst jetzt schön lange Strecken im Verein, du kannst ein bisschen mithelfen, du lernst auch ein bisschen soziale Kontakte kennen und dann machst du günstig dein TMG und gehst dann den Weg, den ich damals gemacht habe. Oder man sagt gleich, ich mache den Lappel, mache den UL und habe zwei Lizenzen in einem für vielleicht 1.000, 2.000 Euro mehr, aber es ist, mein Gott, in der Fliegerei, was sind das für Kosten? Also das ist dann überschaubar, würde ich sagen.
Eben, also das sind nicht die 20.000, von denen wir vorhin beim PPLA gesprochen haben.
Richtig, genau, richtig. Also natürlich ist es immer unterschiedlich. Jede Schule, da würde ich auch immer jeden raten, dass man sich 3, 4 Schulen anschaut, auch mit den Lehrern mal spricht. Man braucht einfach ein gutes Gefühl. Ja, also ich würde mich einfach mal informieren und mir das anschauen. Also das ist immer schwierig zu beantworten. Also ja, das Verein kann gut sein, es kann eine Flugschule gut sein, es kann eine anerkannte Flugschule gut sein. Es kommt immer darauf an, man muss für sich Preis jetzt ausrechnen, man muss einen guten Eindruck gewinnen und auch vor allem das Gefühl muss einfach passen. Wenn ich das Gefühl habe, der versucht mir jetzt irgendwas zu verkaufen oder jetzt hier Reibach zu machen, ja, dann großes Fragezeichen. Oder wenn ich in einer anderen Flugschule bin und das ist alles sehr familiär und Leute sind auch nett und freundlich. Also das Gefühl ist es einfach und daran erkennt man das, weil ob jetzt ein Lehrer gut ist, erkenne ich eher, wenn ich ein paar Stunden mit denen geflogen bin und habe dann Erfahrungen und kann sagen, okay, der bringt mir das gut bei. Der hat die gewisse Geduld. Der nimmt sich auch die Mühe, nach jedem Flug auch theoretisch ein paar Sachen zu erklären. und auch die Mühe, dieses Nachbriefing zu machen. Ja, also natürlich kann ich mit den Schülern fliegen, steige ins Auto und fahre weg, aber dann haben die kein Benefit. Also wenn ich jetzt gerade so Kurvenflug mache, dann geht es halt darum, Thema, das hast du letztens, glaube ich, präsentiert, Lastenvielfaches, Gehkräfte, Sollgeschwindigkeit erhöht sich. Warum ist das Ganze so? Da habe ich so ein Pyrotechnik-Flugzeug dabei, wo ich das genauso zeigen kann, wie die Kräfte drauf wirken und was passiert eigentlich, wenn ich jetzt im Kurvenflug bin, die Kraft, die dazukommt, warum ist das Ganze so, dass auf einmal die Stallgeschwindigkeit sich erhöht, etc. Und daran merkt man halt jemanden, der wirklich mit Leidenschaft dran ist und liebt dieses Ganze auch. Und ich bin halt so verrückter. Also ich habe da wirklich irgendwie den Fliegervirus irgendwie gepachtet und der wird jeden Tag schlimmer. Daran erkennt man, glaube ich, jemanden, der wirklich Bock drauf hat und es wirklich mit Blut macht. Und das brauchst du einfach. Ne? Also Leute hast, weil wie gesagt, fürs Geld macht man es nicht. Also das ist, ich kann jedem nur abraten, wer Fluglehrer werden möchte fürs Geld. Nee, vielleicht, wenn man irgendwann ein Instrumentenfluglehrer ist, dann okay. Aber nur das zu machen und zu sagen, ich möchte da kostenlos fliegen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, es macht Spaß. Es ist aber verdammte Arbeit. Du bist als Fluglehrer komplett verantwortlich. Und glaub es mir, die Schülerinnen und Schüler lassen sich schon ab und zu mal was einfallen, wie sie das Leben dir in Anführungszeichen schwerer machen können. Auch in kritischen Phasen, wo man sagt, okay, also da musst du wirklich on point sein. Da kannst du nicht einfach nur die ganze Zeit immer rausgucken und sagen, naja, ich fliege ein bisschen was ab. Das ist wirklich Arbeit.
Ich glaube, jeder Fluglehrer hat so seine Der-wollte-mich-killen-Geschichte. Ne?
Ja, genau. Ich wollte es jetzt noch nicht sagen, weil es jetzt immer so ein bisschen sehr provokativ anhört. Aber es gibt manchmal schon wirklich so Situationen, wo ich sage, ey, oder die Waldfee, ey, da muss man wirklich on point sein und muss schauen, was derjenige macht. Man braucht ein fliegerisches Gefühl. Also auch jetzt so, ich hab gemerkt, dass ich mit meiner Art, wie ich das gemacht habe, auch jetzige PPLer und Lappelschüler motiviert habe, dass sie sagen, das möchte ich auch mal machen, was du machst. Sag aber auch immer eine große Gefahr, das kannst du auch machen, aber sammel erstmal Erfahrungen, weil du musst das Gefühl fürs Fliegen haben. Wie gesagt, nochmal, ich bin nicht der beste Pilot, würde ich jetzt niemals anmaßen. Ne? Ich lerne jeden Tag dazu, aber ich habe ja schon ein Gefühl dafür. Ne? Ich kann einfach raufgucken und kann Entfernungen, Geschwindigkeiten, Höhen einschätzen und ich kann auch erkennen, was der da neben mir gerade macht, ne? Weil ich es am Flügel schon sehe, wie der Anschwingwinkel ist und sowas. Und dann lachen die da immer, wenn ich dann sage, sagst du, ja, du steigst doch jetzt gerade. Ne? Und so, nee, wie kommst du darauf? Also ich sehe das an den Anstellwinkel. Ja, okay, du hast recht. Also ein bisschen Erfahrung brauchen wir schon, dass man einfach auch so sich wirklich nur noch auf das konzentrieren kann, was der Schüler dort macht. Das ist mein Rat auf jeden Fall, wenn man das machen möchte, in dieselben Fußstapfen treten. Weil wenn du mit dem Funk selbst überfordert bist oder mit dem Fliegen, mit dem Wetter etc., ja, dann wird es irgendwann Overload. Und dieses Fliegen ist für mich mittlerweile so ein bisschen in der Luft zumindest beiläufig geworden. Ich meine, jede Landung ist immer noch für mich Aufregung pur und macht auch Spaß und bin ich immer on point. Aber gerade in der Luft so ein bisschen, da geht es nur um Luftraumbewachung, dass ich rausschaue und sehe, was der neben mir macht. Und wenn man so weit ist, dann kann man auch diesen Weg gehen. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, einfach sich zwei, drei Schulen angucken und ein gutes Gefühl dafür bekommen. Und es gibt Schüler bei uns, die waren vorher an einer kommerziellen Flugschule und haben festgestellt, dass es bei uns eventuell besser ist. Es gibt auch welche, die sagen, ja gut, ich brauche diese Freiheiten, dass ich unter der Woche auch jederzeit hingehen kann und das Flugzeug ist schon geputzt, getankt, wie du gesagt hast. Ich muss nur reinsetzen und kann wieder wegfahren. Mhm. Also das ist individuell, das ist so unterschiedlich, wie die Menschen auch sind.
Und man kann es ja auch kombinieren, so wie in deiner Geschichte ja auch, hast du ja auch zwischen Flugschule und Verein immer hin und her geswitcht. Also man ist nicht auf eins festgelegt. Man muss nicht Flugschule machen und dann sich ein eigenes Flugzeug kaufen. Man kann danach auch in den Verein gehen. Die nehmen einen auch gerne auf, auch wenn man da keine Ausbildung gemacht hat. Es ist alles möglich. Das ist ja das Gute in unserer Fliegerei. Man muss sich halt riechen können, wie du so schön gesagt hast. Das ist, glaube ich, das A und O.
Richtig.
Jetzt würde ich zum Abschluss wissen, also du hast ja schon gesagt, okay, Nachtflugausbildung, IA, CPL, da steht bei dir noch ein bisschen was auf dem Zettel. Was ist so das Nächste, was du für dich machen möchtest? Also was hast du dir dieses Jahr fliegerisch vorgenommen? Ich weiß nicht was, dieses Jahr schon in der Luft, hast du das ein bisschen ausnutzen können?
Ja, dieses Jahr war ich schon wieder, ich glaube, ich habe schon wieder 25 Stunden auf dem Tacho, aber gut, als Fluglehrer hat man das halt einfach, weil man halt, ich habe halt Schüler, die haben Lust zu fliegen und ich habe auch Lust zu fliegen und für mich gibt's 365 Tage im Jahr, egal ob Sommer oder Winter, gibt es Flugbetrieb, solange es sicher ist und das Wetter es zulässt. Die Sicherheit ist das A und O. Und ich finde auch, Fliegen im Schnee, man muss den Schnee natürlich vorher abschätzen, die Piste ablaufen, wir haben eine Asphaltpiste. Natürlich, wenn Eis ist, fliege ich auch nicht, aber wenn das jetzt einfach nur Pulverschnee ist, du fährst ja auch mit dem Auto auch bei Pulverschnee. Ich finde es aber auch wichtig, weil wir hatten mal die Situation letztes Jahr gehabt, dass ich mit einem Schüler weggeflogen bin und am Ort des Geschehens war auf einmal Schnee gelegen. Und stell dir mal vor, das passiert jetzt dem Schüler oder später dem fertigen Piloten auch. Der soll das auch können. Deswegen fliege ich auch im Schnee mit denen. Also ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass die Schüler auch vieles mitnehmen. Also Schlechtwetter, Gutwetter, schlechte Sichten, Wolkenuntergrenzen, das ist ja auch mit unter anderem PPL drin. Dementsprechend fliege ich da Tag und Nacht, gefühlt jetzt, also Nacht jetzt nicht, aber dann vielleicht irgendwann mal. Letztendlich dieses Jahr vorgenommen, weil ich ein Studium beginne nochmal, wo ich 2 Jahre gebunden bin, ist jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Also es werden jetzt keine 250 Stunden. Ich wäre froh, wenn ich dann bei eurem Ausflug nach Schweden mitnehmen oder mit teilnehmen kann. Das kommt immer darauf an. Den einen Tag haben wir ein bisschen Online-Unterricht, aber da muss ich schauen, ob ich das irgendwie kombinieren kann, dass es auch passt.
Machst gleich aus dem Flieger heraus. Starlink mit.
Ja, genau. Starlink, sehr gute Erfindung. Aber da muss man ja auch dann demjenigen, der das erfunden hat, auch unterstützen. Also ich finde Starlink auch gut, ja. Also wie gesagt, ich möchte, das ist komplett neutral. Ich weiß ja schon, wie ich das ausdrücke.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja.
Also da muss ich schauen. Ansonsten natürlich meine obligatorischen Wochenendtouren, dass ich wieder Zell am See fliege mit dem Motorsegler, mit dem Jonas. Dann werde ich mit mehrfach wieder an die Küste fliegen. Also gerade Longest Day Fly oben an der Küste ist immer so ein Event. Flugplatz Kerb, Gelnhausen, auch hier an Benny, gehen Grüße raus. Also die ganzen Flug-Events, da bin ich immer gerne dabei. Und halt meine Schüler, dass ich so oft wie möglich in die Luft bekomme. Also ich hab da jetzt noch welche. Also wir haben extra einen Schüler, der kommt aus Bensheim zu uns gefahren, 1,5 Stunden, weil er einfach sagt hier, also der hat auch gesagt, dass so, der kommt mit mir klar, mit meiner Person. Er mag mich irgendwie, so wie ich das rüberbringe. Und auch die Kosten ist halt so ein Thema. Ne? Wenn du natürlich im Ballungsraum bist, sind es ganz andere Kosten als es bei uns, wo du kommst bei uns, ohne dass ich jetzt Werbung machen möchte. Also wer da Informationen möchte, kann sich gerne melden, aber bei uns musst du auch Mitglied werden. Aber du kommst an den Lappel mit 8.000 Euro oder noch günstiger, je nachdem, also knapp 8.000 Euro brauchst du dafür und das ist schon wirklich günstig. Als Fußgänger. Ja. Ne? Als Fußgänger.
Ja, definitiv.
Und deswegen gibt es denjenigen, der dann zu uns fährt, um das bei uns zu machen. Und der kommt natürlich mit meiner Person klar. Also er war auch schon ein, zwei anderen Schulen und da hat er gedacht, irgendwie, klar, es ist vor meiner Haustür, aber erstens Kosten ist so ein Thema. Und zweitens hatte ich den Eindruck, dass sie jetzt hier mir was verkaufen wollen. Da ging schon los mit einem Bose A30 Headset, das ist ein Willkommensgeschenk, das sie verkaufen wollten, wo ich sage, ja, okay, ist ein gutes Headset, kannst du kaufen, aber ich würde es mir jetzt nicht unbedingt, ohne dass ich eine Alternative habe, überhaupt erstmal, dass ich sage, ja, warte mal, vielleicht will ich auch ein Subwoofer-Headset oder sowas oder ein anderes oder vielleicht will ich auch gar kein teures, sondern ein billiges Headset. Also das soll jeder sein Geldbeutel. Also ich kann doch nicht gleich erwarten, dass da jemand für 1.500 Euro ein Headset kauft. Mein Gott, also. Ja. Also das war dann, wo ich sage, okay, kann ich nachvollziehen. Und wir waren halt von Anfang an transparent mit den Preisen, von Anfang an auch ehrlich, auch was Zeit betrifft. Bis jetzt hatte ich noch sehr viel Zeit gehabt. Dann wird sich bei mir leider Gottes auch aufs Wochenende oder auf Feiertage konzentrieren. Aber auch da kriegen wir es hin. Also ich meine, es gibt immer für alles Lösungen und Wege. Letztendlich, wie gesagt, ist mein Plan jetzt für die nächsten 5 Jahre dann, also das Studium geht jetzt 2 Jahre, ich habe ein verkürztes Studium aufgrund von Berufserfahrungen, dass ich danach eben die ATPL-Theorie anfange, weil zwischen CPL und ATPL, das ist jetzt, habe ich schon oft gehört, der Aufwand ist jetzt nicht so groß, aber ich das meine, das, was man lernt, ich sage ja, ich möchte ja auch lernen, um lehren. Also das heißt, je mehr Wissen ich habe, desto mehr Wissen kann ich natürlich auch den Schülern geben. Ich werde jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwelche Nerd-Sachen zu erklären, aber einfach für mich auch mit dem Verständnis. Genau, also die ATPL-Theorie, danach die CPL-praktische Ausbildung und dann geht schon weiter, dass ich die Instrumentenflugausbildung machen möchte.
Wird nicht langweilig bei dir.
Genau, also es ist wie der Fliegervirus, man darf da auch nicht aufs Geld gucken. Also natürlich, klar, so, dass man sich alles finanzieren kann, aber nicht, was man ausgegeben hat, weil ich meine, das ist ein Hobby und es muss Spaß machen. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Nochmal, das ist Werbung für euch, aber diese Tour in Italien, das ist mega. Also wenn ich mir die Bilder und die Videos noch heute anschaue, das war einfach, hat so viel Spaß gemacht, das gemeinsam mit euch zu erleben, in Venedig rumzulaufen, dann tagsüber oder auf Elba, dann die Füße ins Wasser zu halten, was türkisblau war, abends dann beim Essen, beim Trinken. Das ist halt einfach eine Community, wo ich sage, es macht Spaß. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass ich jetzt diese Einladung von euch bekommen habe, um hier ein bisschen aus meiner Sicht zu erklären. Natürlich muss nicht mein Weg für jeden gut sein. Ja, wer das Geld hat und will sofort PPL machen und sagt, ich möchte aber 2-Mod und IFA und ja, mein Gott, das ist ein anderer Weg. Ich kann die Wege aufzeigen, wie man sich wirklich als jemand, der nichts geerbt hat oder viel Geld hatte oder sowas, wie man den Weg trotzdem sich leisten kann. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Großverdiener oder sowas. Ich verdiene ganz normal, wie jeder andere auch. Es gibt sogar Freunde, die verdienen mehr als ich. Und gut, ich habe den Nebenjob, wo ich ganz gut verdiene, ja. Aber auch nur auf Minijob-Basis. Und das ganze Geld, was ich da im Minijob verdiene, geht dann in die Fliegerei drauf und das ist vollkommen in Ordnung. Also wenn man, ich sage, wenn man für sein Hobby so 500, 600 Euro im Monat übrig hat, was jetzt für ein Hobby normal ist, würde ich sagen, dann kann man sich alles leisten. Also da geht alles, alles, was ich jetzt erzählt habe, kann man sich machen, kann man machen.
Das denke ich auch. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich denke, Fliegen muss nicht teuer sein. Du hast viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie man es machen kann. Einerseits das kostengünstig zu erwerben, andererseits, wie du es gerade gesagt hast, sich das Geld dazu zu verdienen. Da gibt es auch mannigfaltige Möglichkeiten, teilweise auch in der Luftfahrtbranche. Ich weiß gar nicht, wie viele Instagram-Content-Creator es da gibt, die sich das Fliegen bezahlen lassen, ne? Ja. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man nur will. Und wenn man diesen Virus erstmal hat, dann findet man meistens Wege, damit es funktioniert.
Genau. No. Sehe ich auch so.
Henrik, ich danke dir vielmals für das Interview, für deinen Werdegang. Der war mega interessant, vom Fußgänger zum Fluglehrer. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Und vor allen Dingen auch interessant, wo wir dich überall treffen können. Also ich bin mir sicher, dass wir uns da über den Weg laufen. Longest Day Fly in Gelnhausen. Du hast es aufgezählt und ich habe gedacht, jo, bin ich auch. Ja. Also wir laufen uns bestimmt über den Weg. Ich danke dir jetzt schon mal fürs Interview und freue mich, dich auf alle Fälle dann irgendwann dieses Jahr zu treffen und hoffentlich dann auch in Schweden mit dabei zu haben.
Jawohl, also das waren sehr nette Worte. Ich denke mal, auf der Aero werden wir uns auch sehen. Da bin ich auf jeden Fall und werden mal ein Getränk zusammen konsumieren. Und jeder, der Fragen hat, also wie gesagt, das ist keine Werbung, weil mein Instagram-Account ist komplett privat geführt, also da verdiene ich auch kein Geld, aber ihr könnt mich gerne unter piloten-skymagic jederzeit kontaktieren, ihr könnt Fragen stellen. Ich bin da wirklich offen dafür und beantworte die auch wirklich ausführlich und traut euch einfach nur und wenn ihr Fragen habt, gerne auch an Fritz, Johann oder wenn wir uns irgendwo sehen mit meiner weißen FK-14, gerne ansprechen. Also ich bin dafür alles offen und wirklich danke für diese Möglichkeit, dass ich da ein bisschen was erzählen konnte und ich hoffe, es hat jemand was mitgenommen.
Super, danke dir.
Wenn du dich als Privatpilot fachlich austauschen und von den Erfahrungen anderer profitieren möchtest, dann lohnt sich ein Blick auf pplplus.de. Die Plattform bietet strukturierte Foren zu Themen wie Ausbildung, Flugplanung, Technik, Luftraum, Safety und Flugplätzen. Hier geht es um praxisnahe Diskussionen, reale Erfahrungswerte und fundierte Beiträge aus der General Aviation von Piloten für Piloten. Wenn du Wert auf sachlichen Austausch und eine kompetente Community legst, dann registriere dich kostenlos auf pplplus.de und bring dich ein.